ich habe eben immer Rückmeldungen gegeben in Bezug auf die Darstellung von Autismus, die eben, das war so der sensibelste Punkt, auf die sehr genau geachtet wurde. Dann ein paar praktisch Originaltöne von mir, so wissenschaftliche Vorträge, die ich mal gehalten habe, oder auch ein ganz zentraler Vortrag, den ich in der Schule mal gehalten habe. Die kamen dann tatsächlich 1:1 von mir, so wie ich es tatsächlich auch gehalten habe. Und so habe ich halt immer so ein bisschen mitgeholfen an der Entstehung des Drehbuchs und irgendwann war das Drehbuch dann fertig.
Hallo und herzlich willkommen zu Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich freue mich in der heutigen Folge 63 eine doppelte Premiere zu haben. Zum einen nehmen wir diesen Podcast heute outdoor auf, das heißt, wenn ihr das eine oder andere ungewohnte Geräusch im Hintergrund hört, wie beispielsweise den Hahn, der uns hier schon begleitet, seitdem wir uns niedergelassen haben, dann dürft ihr das einfach mal freudig zur Kenntnis nehmen, anstatt euch vielleicht darüber zu wundern. Und zum zweiten habe ich erstmals zwei Personen hier zu Gast. Herzlich willkommen den Wochenendrebellen Jason und Mirko. Hallo.
Hallo.
Ja, die Regel für diesen Podcast war bislang, ich porträtiere ein Thema an und mit einer Person. Jason, wenn ich jetzt ausgerechnet heute mit euch diese Regel breche, macht dich das A, nervös oder denkst du dir B, für wen, wenn nicht für euch?
Ja, für wen, wenn nicht für uns, weil ich meine, wir sind die Wochenendrebellen und das finde ich sehr perfekt, dass ausgerechnet wir dann praktisch diese Regel brechen, gegen diese Regel rebellieren.
Das war auch insgesamt natürlich die Idee zu sagen, euch beide kann man ja zumindest, wenn man die Fußballgeschichte, über die wir heute hauptsächlich sprechen wollen, porträtieren möchte, gar nicht voneinander trennen, weil man dann eben jeweils nur eine Seite der Geschichte bekommen würde. Ich habe viel nachgedacht über die Aufnahme im Vorfeld und auch so ein bisschen so über dieses, wenn man dann zu dritt spricht, bereitet man sich auf dieselbe Art und Weise vor, wie wenn man zu zweit spricht oder ergibt sich vielleicht einfach auch mehr so aus dem Gespräch. Dann ist es natürlich so, dass ich mich in einer Bubble bewege, wo ich so das Gefühl habe, man kann den Menschen überhaupt nichts mehr über euch erzählen. Das wissen die eigentlich alles schon. Gleichzeitig soll der Podcast ja auch für Leute funktionieren, die jetzt vielleicht denken, Wochenendrebellen nie gehört. Was machen die denn? Wie würdet ihr euch denn selbst beschreiben, wenn ihr wirklich jemandem gegenübersteht, der noch nie etwas davon gehört hat, wer ihr seid?
Ich würde sagen, wir sind Papsi und Jason und wir suchen einen Lieblingsverein für mich nach strikt logischen Kriterien seit 2012 und das war der Beginn des ganzen Projektes und seitdem haben wir diesen Verein nicht gefunden, aber es sind noch ganz viele andere Dinge dazugekommen.
Mhm. Was würdest du sagen, Mirko?
Ja, erstmal sehe ich uns in erster Linie, sehe ich uns weiter auch als Vater und Sohn, die sicherlich eine vielleicht eher ungewöhnliche Beziehungen pflegen zueinander oder einen ungewöhnlichen Umgang miteinander pflegen auch manchmal. Auch das ließe sich vielleicht so beschreiben. Und zusätzlich ist es so, dass so das Ganze insgesamt, ich meine, wir sind jetzt seit, ich meine, Vater und Sohn sind wir natürlich schon länger, ne? Aber so dieses Projekt Wochenendrebellen läuft ja jetzt doch schon über 10 Jahre. Und ist ein Projekt, welches sich kontinuierlich in unterschiedlichste Richtungen immer wieder parallel weiterentwickelt. Also was die Unterstützung, was den Podcast angeht gegebenenfalls oder parallel zu der Lieblingsvereinssuche dann Jasons wissenschaftliche Arbeit, die dann auch irgendwo sich im Blog widerspiegeln muss. Es ist irgendwie so sehr viel, sehr breit und nie so richtig runtergebrochen so ein Punkt, aber es ist immer etwas, was mir Freude bereitet, zu gucken, wo kann ich Jay-Z bei welchem Projekt in welcher Art und Weise unterstützen.
Wir werden die verschiedenen Sachen, die ihr macht, im Laufe des Gesprächs heute noch ein bisschen aufdröseln. Ich habe mal nachgeschaut, 2015 habe ich mit Mirko damals für meinen Blog ein Interview geführt. Da wart ihr noch anonymisiert als Martin und JJ unterwegs. Gibt sehr viele lustige Fotos von Jason, wo er so die Kappe irgendwie bis zum Kinn runtergezogen hat vom Kapuzenpulli. Und auf die Frage, warum du mit dem Bloggen angefangen hast, Mirko, ich zitiere dich mal, hast du mir damals geantwortet. Seit der Geburt meines Sohnes 2005 fülle ich im Keller eine große Kiste mit Erinnerungen. Ultraschallbilder, erste Haare, Popel, Fußnägel und solche Leckereien. Sein erstes Stofftier, Zeitungen vom Tag seiner Geburt, Dinge, über die ich mich vielleicht gefreut hätte, wenn sie jemand von mir aufgehoben hätte. 2012 war die Kiste voll und ich suchte nach einer Alternative, Erinnerungen mit dem Sohn festzuhalten. Statt in einer Kiste nach Dingen zu wühlen, die jemanden an etwas erinnern, versuche ich nun mit Worten festzuhalten, was wir gemeinsam erleben. Heute dürfte er wahrscheinlich so ein Interview überhaupt nicht mehr geben ohne Absprache mit dir, Jason, oder?
Dürfte er nicht, aber das hätte ich, also das darf er generell nicht, darf ich auch nicht, sondern wir sprechen uns bei sowas immer ab. Aber die Passage hätte ich definitiv freigegeben, weil die ist ja, das ist ja schön. Also das freut mich eigentlich, dass diese ganzen Dinge so aufbewahrt sind.
Ist das manchmal ein komisches Gefühl, dass so viel von dem, was euch ja auch so im Innersten bewegt, für andere Leute auch vielleicht aus Zeiten noch nachvollziehbar sind im Internet, die sich schon sehr lange weg anfühlen, wo man vielleicht sagen würde, das hat irgendwie heute weniger mit mir zu tun als damals?
Nein, weil es gibt, also generell ist es so, dass mir also sehr, 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 sehr wenige Dinge in irgendeiner Form peinlich sind und nichts davon aus meiner Vergangenheit und unserem Projekt als Wochenendrebellen. Und da kann ich eigentlich hinter allem, was wir seit 2012 gemacht haben, immer auch stehen und daher ist es recht unproblematisch. Und so stark habe ich mich in den letzten 10 Jahren jetzt auch nicht verändert.
Das war schon klar. Ich habe, bevor ich gehört habe, dass du lachst, habe ich schon gespürt quasi, dass das Lachen im Anflug ist. Aber vielleicht mal die Frage an dich. Ja. Wie hat sich denn für dich verändert, über diese Dinge zu sprechen, wenn du jetzt mal vergleichst? Eine Zeit, wo Jason vielleicht noch in einem Alter war, wo du das Gefühl hattest, er will das zwar, aber trotzdem musst du ihn als Vater vor gewissen Dingen und auch vor gewissen so Offenbarungen vielleicht schützen im Vergleich zu heute, wo er ja auch ein Erwachsener ist und Dinge nochmal anders beurteilt. Abgesehen davon, dass ich weiß, dass bei dir, Jason, der Punkt schon sehr früh war, dass du gesagt hast, du betrachtest dich als Erwachsenen, kommt man ja dann als Elternteil nicht aus der Rolle raus, dass man das doch anders vielleicht wertet in Bezug auf bestimmte Themen.
Ja. Also der Knackpunkt oder ein großer Knackpunkt war sicherlich, ich weiß nicht, inwieweit wir doch bei dem Trecker, der jetzt die ganzen Äpfel liefert, ob das die Hintergrundkulisse ist, wo man uns noch hören kann, aber wir versuchen es einfach mal. Es sollte gehen, der, oh, schöne Äpfel hat er aber auf jeden Fall. Also ein entscheidender Knackpunkt war sicherlich der Punkt, wo es aus der Anonymisierung herausging. Mhm. Also als die ersten Beiträge, die ersten Geschichten rund um unsere Abenteuer ins Netz gefunden haben, waren es halt der Martin und der JJ. Freunde hatten uns noch die Daten fürs Impressum geliehen, sodass die auch wohnorttechnisch da eigentlich nichts nachvollziehbar war. Es gab keine komplett Fotos, sondern wie gesagt irgendwie Käppi ins Gesicht oder Hand vor den Augen oder sonstiges. Und so der Knackpunkt war, glaube ich, so dieser Moment, wo sich anbahnte, es könnte sein, dass das gar nicht, oder dass wir in eine Situation kommen, dass wir nicht irgendwie in 10 Jahren sagen, okay, jetzt machen wir es nicht mehr anonym, weil jetzt ist Jason 18, 19, 20, 21 und er möchte das so oder möchte das so, sondern als dann so 2016 so mit Goldene Blogger, Grimme Online Award so Situationen entstanden, wo ich gesagt habe, okay, das kannst du nicht anonym entgegennehmen, war das schon ein Moment, wo einerseits Jason natürlich gesagt hat, ja, natürlich fahren wir da hin, ja, natürlich machen wir das so und das machen wir so, aber es war trotzdem etwas, wo mir nicht bewusst war, hat er in Gänze begriffen, wie intim dann doch ja die Details sind, die ich nicht nur zwingend über mich, sondern auch ja über ihn gegebenenfalls.
Naja, also ganz so ist das nicht passiert, wie Papsi es gerade erzählt hat. Es war eher so, dass ich im Vorfeld des Grimme Online Awards ja durchaus da bereit war, darüber zu reden.
Das, ja.
Wie machen wir das? Wollen wir so dort auf die Bühne gehen? Können wir eine Absprache machen, dass wir anonymisiert bleiben? Wie beurteilst du das? Ich wollte ja mit dir darüber sprechen. Ich hatte kein Problem damit, das mit meinem Namen und meinem Gesicht zu verbinden, aber ich wollte darüber reden. Papsi meinte aber allerdings, dass wir nicht darüber reden müssten, weil wir ja sowieso nicht gewinnen. Und da war ich halt anderer Meinung und als wir dann praktisch bekannt gegeben wurden, hatten wir sozusagen 30 Sekunden Zeit, dieses Thema jetzt endgültig zu klären und da habe ich dann halt auch nicht eingesehen, dann noch die Diskussion anzufangen, die ich schon wochenlang führen wollte und dann bin ich einfach auf die Bühne gegangen und dann hat sich das mehr oder weniger von selbst gelöst. Es war jetzt nicht so, dass dort der große Abwägungsprozess hinterstand. Ich habe sie das jetzt beschreibt.
Nein, nicht an dem Abend, aber also nicht für geplant für den Grimme Online, aber es ist natürlich schon etwas, das einen beschäftigt insgesamt. Die finale Klärung, die fand dann so statt, wie du es gesagt hast, dass du gesagt hast, ist mir jetzt egal, jetzt stürmen wir auf die Bühne. Aber es ist schon etwas, das ja auch Teile Teile der Beiträge wirklich dann auch so das Kleinstkindalter beschreiben, was aber ja dann auch wieder auch sich im Buch zum Teil wieder gespiegelt hat, wo man also dann immer wusste, okay, spätestens dann ist es ja auch irgendwo so ein bisschen zurückverfolgbar.
Ja. Klar, das Buch ist, denke ich mal, ja dann also nochmal eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, Dinge eben auch so offen zu besprechen. Vielleicht fangen wir für die HörerInnen, die euch noch gar nicht kennen, wirklich mal ganz vorne an. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr noch vor der Wochenendrebellenzeit auf Jasons erste Lebensjahre schaut? Was sind die zentralen Punkte, die man darüber wissen sollte?
Also ich würde sagen, um die gesamte Geschichte zu verstehen, ist sicherlich einer der zentralen Punkte. Also Jason ist in Augsburg geboren. Ich war beruflich im Raum Bayern unterwegs und wir haben dort, glaube ich, gute 3 Jahre, 4 Jahre zu dem Zeitpunkt im Raum Augsburg-München gelebt. Jason ist da in Augsburg geboren, ist dort auch in den Kindergarten gegangen. Und ist im Alter von 4 Jahren, haben wir dann vom Kindergarten von einer Erzieherin die Rückmeldung bekommen und gesagt, sie müssten mal vorbeikommen, wir müssten mal so ein bisschen über ihren Sohn sprechen. Und dann ist damals zum Ersttermin dann, so wie fast immer bei allen Terminen, meine Frau alleine hin, weil der viel beschäftigte Papa hat natürlich wichtigere Dinge zu tun, irgendwie beruflich oder sonst was. Und dann kam meine Frau zurück und sagte, ich sage, was wollten die? Naja, also die haben mir erzählt irgendwie, dass Jason auf dem Straßenverkehrsteppich die Verkehrsschilder so zurechtschildert und die Kinder maßregelt, wie sie auf dem Teppich zu fahren haben. Und da habe ich gesagt, ja,
ich
und?
Ich kann mir das Bild nicht vorstellen.
Ja, ja, ich fand es gar nicht so ungewöhnlich irgendwie im ersten Moment. Und es ging aber dann weiter irgendwie, dass auch so in der Puppenecke durfte halt nur mit Puppen gespielt werden und in der Bauecke, das durfte dann nichts durcheinander gebracht werden und die Bauklötze mussten dann irgendwie so ein bisschen auch sortiert eingesetzt werden. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, der Junge scheint halt einfach einen Hang zu einer gewissen Ordnung zu haben. Mhm. Ich habe das alles so überhaupt nicht eingeschätzt. Das ging dann eine ganze Zeit lang bis zu einem Gespräch oder bis zu einem Termin, wo wir dann halt mitgeteilt bekommen haben, dass Jason Asperger Autist ist. Und ich erstmal gar nichts damit anzufangen wusste, dann den großen Fehler gemacht habe, zu googeln, was man in so einem Fall vielleicht nicht tun sollte. Also ich würde so sagen, so diese rund um die gesamte Diagnostik ist sicherlich zumindest ein Moment, wo so der erste Punkt kam, wo wir wussten, okay, wir müssen viele Dinge lernen über unseren Sohn, die nicht vielleicht nur rein intuitiv kommen, sondern auch extern insgesamt. Und dann begann eigentlich auch schon eine recht wilde Fahrt aus Therapien und Interdisziplinärterminen und ganz vielen Dingen, die auch meistens Fatemeh, meine Frau, gemacht hat oder sich drum gekümmert hat. Und ich eigentlich mehr so weiter derjenige war, der gesagt hat, naja, also ich kümmere mich ja schon darum, dass das Geld reinkommt und dies und dies und dies. Also da wirst du dich ja wohl jetzt so das bisschen da kümmern können. Das ist ja jetzt kein großes Problem. Und war aber dann auch so, dass Jason und ich jetzt nicht unbedingt also ich kann das natürlich nicht beschreiben, ich war ja nicht davor jetzt schon 10-mal Vater, da was man so weiß, so, ah, da hat man so einen Anhaltspunkt, so läuft das, so erst ist, so fühlt sich das an. Aber es war halt zu merken, dass es nicht das Maß an Bindung war, was ich mir zu ihm gewünscht habe insgesamt. Umgekehrt hatte ich jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass er mehr Bindung zu mir wünscht. Ja, das kam so erschwerend hinzu. Und der nächste für uns beide wahrscheinlich entscheidende Knackpunkt war dann, glaube ich, auch schon der Moment, wo wir dann das erste Mal zusammen im Fußballstadion waren und dann eigentlich so die Wochenendrebellengeschichte an sich so ein bisschen ihren Drive aufgenommen habe. Und vielleicht, so traurig das klingt, hat es dieses Projekt gebraucht tatsächlich, um so ein bisschen auch diese Vater-Sohn-Beziehung zu dem zu machen, was sie heute ist. Wir würden uns auch heute ohne die Wochenendrebellen wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen. Aber ich glaube, diese Verständnisphase, die hat bei mir etwas länger gedauert und die war gut so, dass sie so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hat.
Hat ja vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie heißt das so schön, das beste Geschenk, was man jemandem machen kann, ist Aufmerksamkeit und klingt jetzt im Rückblick auch so als, also ich weiß ja auch natürlich aus Gesprächen, die wir schon geführt haben, dass das ein Thema ist, das du sehr reflektiert hast, ne? Wie viel Aufmerksamkeit du als Vater auch eben in der Zeit davor gegeben hast. Sprich, da sind ja viele auch so Entwicklungsprozesse von euch jeweils selbst drin und so von diesem, wie man irgendwie auch wächst im Umgang mit Menschen. Mich würde mal interessieren, Jason, du hast sehr früh die Formulierung geprägt, dass Asperger mal Behinderung und mal Behilflichkeit ist. Würdest du sagen, das Maß, inwieweit es behindert und inwieweit es dich einfach positiv prägt, hat sich mit den Jahren verschoben?
Ja. Ich würde sagen, so stand es ja auch eine lange Zeit in meiner Twitter-Biografie, dass es für einen Großteil der Zeit 50-50 war ungefähr. Mhm. Ich würde sagen, in der Kindergartenzeit, über die wir gesprochen haben, haben die Behinderungen oft überwogen. Dann war es, wie gesagt, eine lange Zeit 50-50, würde ich sagen. Und mittlerweile, ich habe den Satz dann irgendwann aus der Biografie rausgenommen, weil ich der Meinung war, es trifft nicht mehr ganz zu, die Behilflichkeiten überwiegen.
Mhm.
Ich denke, das hat sich verschoben. Und ich denke, das liegt zum einen an mir selbst und zum anderen aber auch daran, dass mein Umfeld einfach gelernt hat, mich in bestimmten Dingen weniger zu behindern. Weil an sich der Autismus ist ja derselbe geblieben und viele Regeln und Dinge, die ich nicht ertragen kann, sind auch exakt dieselben geblieben. Aber ich werde halt auch seltener damit konfrontiert, weil halt Menschen in meiner Umgebung gelernt haben. Und dadurch würde ich sagen, es sind mittlerweile weniger Behinderungen als Behilflichkeiten.
Das wäre tatsächlich die Anschlussfrage gewesen. Ich habe mich das oft gefragt, also gerade wenn man so auf die Zeit als kleines Kind schaut, dass ja eigentlich das, was behindert, oft von außen kommt. Ne? Also dadurch, dass Leute eben damit auf eine Art und Weise umgehen, die sich halt scheiße anfühlt.
Ja, es kommt immer von außen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie in Konflikt stehe mit irgendwelchen unveränderlichen Tatsachen. Im Gegenteil, ich kann mich mit den Fakten eigentlich oft besser arrangieren als viele andere Menschen. Aber es ist meistens das rücksichtslose Verhalten von Menschen, unter dem ich dann letztlich leide.
Vielleicht könnt ihr mal vom Beginn der Wochenendrebellen erzählen. Also wie war das mit dem ersten Stadionbesuch und wie hat sich daraus eben eure gemeinsame Stadiontour, die ja jetzt schon seit 11 Jahren geht, entwickelt?
Der erste Stadionbesuch war Bayer Leverkusen gegen FC Valencia. Es war ein Spiel, das Papsi meinem Opa zum Geburtstag geschenkt hat. Und ich wollte unbedingt mit, einfach weil ich neugierig war und weil ich endlich überall hin mit wollte, auch wenn ich mir nicht wirklich vorstellen konnte, wie es dort so aussieht und wie das so ist. Aber ich wollte es herausfinden und hab sie dann auch überredet, mitkommen zu dürfen, obwohl er schon vermutet hat, dass das schwierig wird im Stadion. Und es war dann auch nicht einfach, aber es war einfach extrem cool. Und ich habe die Fans gesehen mit den Fahnen und den Schals und diesen ganzen Gesängen und ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich fand es auf jeden Fall, ich war sehr fasziniert und ich wollte halt auch Fan sein und dann überwältigt von all dem habe ich auf der Rückfahrt erstmal gefragt, wie wird man eigentlich Fan und dann war ich völlig entsetzt, weil ich gesehen habe, wie wichtig das zu sein scheint und Papsi und Opa dann aber erzählt haben, dass man in der Regel aus Zufall Fan wird von einem Verein, also vielleicht von der Stadt, in der man geboren ist oder von dem Verein der Mutter oder des Vaters oder irgendwelcher Verwandten oder Freundinnen. Und das ist natürlich viel zu trivial für eine so wichtige Entscheidung. Die muss man grundsätzlich prüfen, bevor man sich irgendwie entscheidet. Und ich wollte aber unbedingt eben auch Fan sein und einen Verein haben. Also habe ich gesagt, dass ich das auch möchte, aber dass ich vorher alle Vereine einmal gesehen haben muss und mich dann entscheiden können. Und das hat Papsi mir dann auf die rechte Hand versprochen. Und in dem Moment war ja eigentlich klar, dass das ein längeres Projekt wird vermutlich, weil die Kriterien sind ja durchaus streng. Und so begann das Ganze.
Ja, es war aus meinem Blickwinkel natürlich fast genauso. Wir waren beim Fußball, so wie Jason sagt, mit meinem Dad. Das erste Mal übrigens mit meinem Dad. Wir sind also jetzt nicht so die klassische Stadiongängerfamilie, sondern waren, wenn dann so in den 80ern, ich als Kind gegebenenfalls mal irgendwie bei Renania Hochdahl oder irgendwie da so in den im NRW-Raum SV Hilden Nord oder irgendwie sowas, das waren so die da, wo mein Dad mich mal mit hingeschleppt hat. Und das, was Jason jetzt gerade so darstellt, als wäre es so eine wirkliche Vereinbarung, die beide Seiten mit gleichwertigem Ernst etc. Nein, sondern es war Champions League. Wir sind damals mit dem Auto gefahren, heute ja undenkbar bei unseren Spielen, aber damals ist mein Dad gefahren. Und er war mein Dad derjenige, der die Situation etwas problematischer noch gestaltet hat, weil er immer wieder so nachgeschoben hat, hat gesagt, naja, also Fan sein ist halt schon, musst du dir halt überlegen und so. Also ich kenne viele Leute, die heiraten vielleicht dreimal im Leben, aber Verein hat man halt so einmal so, ne? Also das hat es jetzt nicht einfacher gemacht. Vielen Dank nochmal an meinen Dad dafür. Das Zweite war, dass er aber hinten so müde war und so viele Fragen stellte. Wer war das mit denen? Warum hatten die die Farbe? Warum dies? Warum das? Der war so müde und er war 7 müsstest du gewesen sein, ja. Sodass, als er dann sagte, ja, dann suchen wir den Verein, ich sage, ja, und dann gucken uns die alle an, ja, machen wir. Und es war ja jetzt nicht so, dass ich dann nach hinten und er nochmal explizit rechte Hand, sondern Versprechen war damals halt noch Versprechen.
Mündlich, rechte Hand.
Mündlich. Ja. Und war für mich halt, also zu so einem Versprechen, man kann sich halt auch mal so versprechen, dass man ein Versprechen gibt. So war eigentlich meine Herangehensweise zu dem Zeitpunkt. Sodass mir natürlich nicht bewusst war, dass wir irgendwie jetzt 11 oder 12 Jahre später mit dir hier sitzen und das nochmal so alles Revue passieren lassen, sondern eigentlich, okay, Spiel 1 hat er jetzt so einigermaßen hingekriegt, wenn er das unbedingt will, dann fährst du halt mal mit ihm hin, wo ein bisschen mehr los ist. Leverkusen ist ja jetzt zum Start jetzt auch nicht das, wo dann gleich lichterloh die Hütte brennt. Und das hat aber leider dann, was heißt leider, es hat Gott sei Dank und es macht mich natürlich auch sehr glücklich, aber es war damals halt eigentlich nicht so geplant, ja, dass wir da losdüsen.
Das heißt, dir war es weniger klar, Mirko, ja, als dir, Jason. Mhm. Auch an euch beide, hattest du damals selbst auch so dir Gedanken gemacht, ob Stadion für dich ein schwieriger Ort sein könnte und was waren die Themen, die dir dazu durch den Kopf gegangen sind, Jason? Mirko, andersrum.
Also da kann ich vielleicht anfangen, weil mich ja die Vorbereitungen da betreffen. Das war ja genau der Punkt, dass ich gesagt habe, du hör mal zu, wir können gerne Fußball im Fernsehen gucken oder sonst irgendwas, aber im Stadion gibt es Dinge, die passieren werden, die ich auch nicht verhindern kann. Also wir haben ja zu dem Zeitpunkt bei so ein paar Sachen gemerkt, zumindest schon mal so im Umgang, dass es ein paar Situationen auch im Alltag gibt, wo es gut ist, wenn man die umschifft oder wenn man die vermeidet. Also so der Kindergartengang, der war sehr rituell geprägt. Da war ein Aufzug auf dem Weg. Wenn der dann kaputt war, dann wusste man, okay, dann muss man dann nochmal in den Nachbarort fahren, da Aufzug fahren. Also es gab immer tausende Dinge, die man berücksichtigen musste. Und ähnlich sind wir halt an den Stadionbesuch dran gegangen, dass ich gesagt habe, okay, Jesse, hör zu. Unangekündigte Lautstärke. Wenn plötzlich das Tor fällt, dann werden dort Leute jubeln, da werden schreien, da wird vielleicht mal ein Bier durch die Gegend fliegen oder sonst so. Ja, das ist mir egal. Und innerlich in seinen Augen hast du aber sofort gesehen, ah, Mist. Ja. Und dann so, ja, und am Stadion, am Eingang, da werden die dich berühren, die werden dich abtasten. Ja, das stört mich nicht. Und wieder in den Augen so gesehen.
Ich habe nicht gesagt, dass mich das nicht stört. Ich habe gesagt, dass ich trotzdem will.
Dass du es trotzdem willst, ja. So war es dann etwas, dass ich mit meinem Dad eigentlich abgestimmt habe, dass ich gesagt habe, du, es kann sein, dass wir da hinfahren und ich mit Jay-Z dann nach einer Viertelstunde wieder raus muss oder sowas. Dass er, ja gut, meine Güte, dann gehen wir halt zusammen wieder raus. Wir haben genügend Verwandtschaft in der Nähe, dann gucken wir es da halt im Fernsehen. Aber es hat halt dann doch alles erstaunlich gut geklappt. Wobei, das muss man vielleicht dazu sagen, das, was ich heute, was heute immer noch nicht, viele noch nicht verstanden haben, habe ich damals auch noch nicht verstanden, dass diese Schwierigkeiten, die Jason mit Berührung und so weiter hat, dass die im Stadion halt nicht weg sind, sondern dass er sie dann halt wirklich kompensiert, erträgt oder für sich abwägt in einem Prozess und sagt, da muss ich jetzt durch, damit ich dieses positive Erlebnis habe insgesamt. Das war mir damals so in der Form noch nicht bewusst. Ja.
Hast du das direkt für dich gemerkt, dass es so diese Abwägungs- und Kompensationsgeschichten gibt?
Ja, also das merkt man ja eigentlich bei jeder Entscheidung, die man so trifft. Das ist immer eine Abwägung ist zwischen den positiven und den negativen Folgen. Und nur wenn die positiven Folgen überwiegen, dann trifft man diese Entscheidung so. Und so war es auch bei dem Gedanken, ins Stadion zu gehen. Papsi hat mir erzählt, wie das dort so ist und ich kannte das ja auch von Bildern. Und ich konnte mir schon vorstellen, dass es dort halt zu Situationen kommt, die unangenehm sein werden. Ich konnte mir auch vorstellen, dass es zu bestimmten Situationen kommt, die nicht gehen. Also, dass man dann halt abbrechen muss. Aber dann hätte man halt abgebrochen. Also, das wäre jetzt ja auch nicht so schlimm gewesen. Und insgesamt hat aber meine Neugier zu dem Moment und auch, ich habe mir das halt tatsächlich auch irgendwie cool vorgestellt, weil es eben sehr interessant aussah und es danach vielen Dingen aus, die es zu entdecken gibt. Und das hat halt diese Sorgen überwogen und es hat dann auch im Erlebnis selbst, hat sich diese Erwartung bestätigt und die positiven Folgen haben überwogen. Und so ist das eigentlich exakt noch heute.
Und würdest du sagen, Fußball ist ja schon ein Stück weit gerade so ein Stadionbesuch auch sehr stark ritualisiert. Gehört das zu den Dingen, die dich daran auch anziehen?
Schon, ja. Das ist eine gewisse... ja, eine gewisse Struktur hat irgendwie und dann zusätzlich zu dem, zu der festen Struktur eines Spiels, mit den, ja, also es gibt zwei Halbzeiten, festgelegte Regeln und das ist alles recht determiniert irgendwie. Zusätzlich dazu hat dann ja unsere Reise zu den Stadien auch noch eine ganz spezielle Routine und so ein Stadionbesuch ist halt schon, natürlich sind immer wieder sehr viele unerwartete Dinge passiert, aber es gab dann doch immer diese bestimmten Rituale, die so ein bisschen Halt gegeben haben auf unseren Touren.
Mhm. Vielleicht könnt ihr mal so aus der Anfangszeit eurer Stadienbesuche so eine besonders coole und eine besonders gruselige Geschichte erzählen.
Okay. Meine gruselige ist wahrscheinlich seine coole. Würde ich fast sagen, von daher fang du doch mit deiner coolen an.
Mit meiner coolen? Jetzt müsste ich mich entscheiden zwischen St. Pauli oder VfR Aalen. Die waren beides sehr coole. Ich würde mal vom VfR Aalen erzählen. Und zwar war das... zweite Liga, mitten im Winter. Papsi hat mir ein Wochenende gegeben, wo ich frei entscheiden konnte eigentlich, wo wir so hinfahren. Und es waren eben sehr viele Spiele und ich habe mich dann entschieden für einen Verein, der uns noch fehlte. Das war VfR Aalen. Die haben gespielt gegen SV Sandhausen. Und das sind von uns irgendwie so 7 Stunden mit der Regionalbahn und es war halt komplett Winter und richtig kalt. Und das war einfach ein richtig cooler Ausflug so, weil schon eine sehr komplizierte Anreise irgendwie. Und dann sind wir da angekommen und es war, glaube ich, das Stadion bis jetzt, in dem am meisten durchkommerzialisiert war. Und eigentlich gefällt mir das überhaupt nicht. Aber es war so durchkommerzialisiert, dass es schon wieder fast skurril war und dass ich das eigentlich ganz lustig fand. Und die Eckbälle wurden präsentiert von der Jimbo Autowäsche. Das ist so eine Autowaschanlage, die sitzt dort, liegt dort in Aalen. Und die hat halt in ihrem Logo, so ihr Maskottchen, ist praktisch ein Elefant, der die Autos so sauber spritzt mit seinem Rüssel. Und diese Eckbälle wurden präsentiert von der Jimbo Autowäsche. Und bei jedem Eckball durfte sich die Jimbo-Autowäsche eben ein Geräusch aussuchen, welches praktisch im Stadion gespielt wurde. Und sie haben ein ganz lautes Törö genommen. Und diese Lautsprecher waren halt so richtig alt und kratzig. Und wir saßen direkt darunter und es gab so viele Eckbälle in diesem Spiel, dass es einfach sehr lustig war. Und es endete tatsächlich damit, dass das Spiel 0-0 ausging. Und wir haben ja die 0-0-Regel, die besagt, dass wir bei einem torlosen Spiel... zählt es nicht, sondern wir müssen nochmal dorthin. Das heißt, wir müssen nochmal zum VfR Aalen. Und das ist tatsächlich auch bis heute noch nicht eingelöst. Das steht noch an.
Ich würde ja erwarten, wenn ihr heute nach Aalen fahrt und die Jimbo Autowäsche besucht, dass die Wochenendrebellen-Merch verkaufen. Also, weil die müssen doch durch euch eine Wahnsinnsbekanntheit erlangt haben.
Ja, wobei, wir haben die tatsächlich mal angeschrieben vor 4 Jahren.
Wollten eine Lesung machen.
Weil wir gesagt haben, wir hatten immer nach einem Ort gesucht. Wir haben ja diese Lesereise gemacht, irgendwie mit 54, 55 Lesungen. Und irgendwie haben wir nie so ein richtiges Ende gefunden, weil dann noch jemand kam, wo wir gesagt haben, oh, das ist schon schön, das machen wir noch. Und wir haben dann gesagt, Mensch, wir müssen so ein eigenes Ende festlegen, wo wir sagen, da ist dann Schluss. Und dann sagt er, ja geil, dann lass uns doch vor diese Jimbo Autowäsche setzen und eine Lesung machen. Und dann habe ich gesagt, nein, da kommt ja kein Schwein hin. Also wer fährt denn dann nach Aalen zu einer Lesung? Und sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich die Jimbo Autowäsche einfach über die Impressumsseite auf der Webseite gesagt, guten Tag, wir sind die Wochenendrebellen. Wir würden gerne vor Ihrer Autowäsche bei Gelegenheit mal eine Lesung machen. Rufen Sie mich doch mal bitte zurück. Gott sei Dank haben Sie nie zurückgerufen, weil ich darauf auch gut und gerne hätte verzichten können.
Das ist ein Scherz.
Das kann sein, das kann sein.
Vielleicht müssen wir nochmal schreiben und ausdrücklich...
Vielleicht, wenn sie es jetzt hören.
Ja.
Ja. Ja.
Vielleicht müssen wir nochmal verdeutlichen, dass es uns sehr ernst ist mit diesem Anliegen.
Wenn es sie überhaupt noch gibt, das weiß ich gar nicht.
Die gibt es bestimmt noch.
Das weiß ich gar nicht. Das war also deine schönste Geschichte. Aber deine gruseligste, die würde mich tatsächlich auch
erzählen. Meine gruseligste, da habe ich halt auch schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe nicht so wirklich eine gruseligste, weil ich eigentlich jeden Stadionbesuch irgendwie cool fand, egal wo wir hingekommen sind. Es war eigentlich immer geil, deswegen, ich weiß gar nicht, was die gruseligste war. Da müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken, wenn mir überhaupt einer einfällt.
Du hast gar nichts oder du hast kein einziges Erlebnis, wo du so, ja, mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo ich dich unterstützen könnte, wo ich gesagt habe, Mensch, aber denk doch mal da dran oder denk doch mal da dran, weil du halt immer irgendwas so gut findest, dass es dann insgesamt für dich gut ist. Okay.
Also es gibt keinen einzigen Ausflug, da bin ich mir sogar zu 100% sicher, den ich rückblickend lieber nicht gemacht hätte, so. Das kann ich definitiv sagen. Ob mir noch einer einfällt, wo ich echt so war, boah, da gab es schon Probleme, viele Probleme, müsste ich drüber nachdenken, aber ich glaube tatsächlich nicht.
Wobei wir haben in der jüngeren Vergangenheit das vielleicht, Da ist der Ausflug dahingehend nicht so gut gewesen, weil wir 6 oder 7 Mal hintereinander zu einem Spiel angereist sind und das Spiel hat nicht stattgefunden.
Ja.
Oder verlegt oder sonst was oder so. Das war dann schon auch etwas, wo es dann mal umgekehrt war, dass man nach langer Zeit auch mal wieder bei dir so ein bisschen gemerkt hat, oh, jetzt gibt's gleich Krawall hier.
Insgesamt. Ja, also mich interessieren halt so Dinge, die dich sehr schnell dann auf die Palme bringen, haben mich halt nicht wirklich, also interessieren mich halt so nicht wirklich, erfreuen mich sogar. Aber wenn man so zu 7 Spielen hintereinander fährt und es klappt kein einziges, dann war ich tatsächlich auch ein bisschen unglücklich. Aber
ja, ein bisschen ist gut.
Es war trotzdem cool. Also ich würde rückblickend trotzdem nicht sagen, ja, wären wir lieber nicht diesen Weg gefahren, sondern deswegen.
Aber da braucht man dann schon eine gewisse Frustrationstoleranz.
Ja.
Ich glaube, Mirko, alle, die euch schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, was deine gruseligste Geschichte ist, aber
ja,
möchtest du sie trotzdem noch erzählen?
Nein, die können wir uns sparen, die kennt jemand, die hat Jesi ja gerade erzählt, wobei es ja schon auch noch mehr irgendwie so gruselige Geschichten gab. Irgendwie.
Welche?
St. Pauli war jetzt auch partiell gruselig insgesamt. Ja. Da ist wieder so dieser Abwägungsprozess, dass ich insgesamt sage, ja, und es ist ja dann auch immer so, dass du im Rückblick sagst, im Rückblick war natürlich auch Aalen nicht so schlecht, ne? Aber wenn du in dem Moment da stehst bei der Dreckskälte und du weißt, oh Mensch, jetzt ist gerade parallel irgendwie, ich glaube Kaiserslautern hatte irgendwie ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden, wo du sagst, Mensch, das wäre auch nett gewesen, aber nun gut, ja. Schönste Geschichten gibt es eigentlich echt viele, und ich habe eben gerade überlegt, welche wäre so die, also persönlich die schönste oder persönlicher Knackmoment war sicherlich auf Schalke, wo wir sehr früh waren, 2., 3., 4. Spiel. Weil das so das Spiel war, wo ich wusste, nee, da gehen wir jetzt mal auf diese Nordtribüne, so richtig da, wo Rambazamba ist und gucken, wie es dann so zukünftig weitergeht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es wird weitergehen, weil er auch da sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und Schalke insgesamt dann auch nochmal etwas war, wo ich selbst so meinen eigenen Umgang mit als Fan nochmal so reflektiert habe, weil ich da erstmal gemerkt habe, wie enorm wichtig dieses Spiel an einem Wochenende für viele Menschen ist, was bei mir so in meinem ganzen Leben nie so extrem der Fall war. Also ja, ich habe Samstag mit meinem Dad verbracht, mit Konferenzen und was weiß ich nicht alles. Aber es war dann auch immer abends abgehakt und war nichts, was mich von Sonntag bis Freitag dann nochmal beschäftigt, was dieser verdammte Verein jetzt wieder gemacht hat. Das habe ich auf Schalke, glaube ich, so gelernt, dass das doch um ein Vielfaches intensiver bei ganz, ganz vielen Menschen ist. Das würde ich so als einen schönen Moment bezeichnen. Und der zweite schöne Moment, oder der mir sofort einfällt, ist vielleicht so dieses Wochenende. Wir haben mal ein Wochenende gemacht, oder anders. Die Reiseplanung basierten eigentlich immer am Anfang, dass nicht Jason groß eine Planung gemacht hat, sondern ich gesagt habe, du hör mal zu, ich habe am Sonntagmorgen um 9 Uhr ein Team-Meeting in was weiß ich wo. Und dann hat Jason angefangen, da drumherum zu planen. Es gab aber dann auch immer mal wieder, das mache ich heute nicht mehr, so Momente, wo ich gesagt habe, du hör mal zu, an dem Wochenende habe ich frei, wir können dort losdüsen, wohin du willst, such dir was aus. Und da haben wir mal ein Saarbrücken-Frankreich-Wochenende gemacht, quasi also erst den wunderschönen, noch alten Ludwigspark mit der einfach ein fantastisches Stadion, so die mit dem alten Catering noch, diese alte Anzeigetafel, ganz, ganz großartig. Und sind von dort nach Frankreich in den zu einem Spiel des französischen Aufstiegskampfs gefahren, 2. Liga. Und da habe ich mich aber nicht um Tickets gekümmert. Und war eigentlich da so, naja gut, meine Güte, gehst an eine Kasse und dann holst du dir die. Und da war vor Ort so ein bisschen Alarm und das hat dann jemand mitbekommen und der hat uns dann gefragt, was wir hier machen. Und dann habe ich dem versucht, mit meinem radebrechenden Französisch-Englisch zu erklären, naja, eigentlich suche ich einen Lieblingsverein für meinen Sohn, auch jetzt schon eine ganze Zeit lang, aber wir haben den bisher noch nicht gefunden, deswegen sind wir jetzt erstmal nach Frankreich gefahren. Und der so, was? Und ich so, ja, und jetzt sind wir hierher gefahren, keine Tickets und blablabla. Sagt er, ja, okay, ihr bleibt jetzt einfach hier stehen. Ich lief da schon die ganze Zeit mit einem Schild rum, suchen Tickets, weil er gesagt hat, ich muss das Problem lösen. Und so 5 Minuten vor Spielbeginn kam dieser Typ dann nochmal zu uns und drückte uns 2 Tickets in die Hand. Und da sage ich, oh super Mensch, was kriegst du denn? Sagt dann, gar nichts, das ist die schönste Geschichte, die er je gehört hat. Und er freut sich riesig, dass er dafür sorgen konnte, dass wir dort mit ins Stadion gehen. Und so Erlebnisse hatten wir relativ häufig, dass wenn die Menschen erfahren, warum sind wir hier und so weiter, dass sie sagen, oh, schöne Geschichte oder coole Geschichte oder mit ihm irgendwas sprechen. Das sind Momente, die ich sehr, sehr gerne mochte.
Ist jetzt fast ein bisschen, als wäre es abgesprochen, weil die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, genau auf die Menschen zielt, die ihr auf euren Reisen getroffen habt. Ihr habt ja am Anfang schon durchaus oder macht das ja wahrscheinlich bis heute immer an den verschiedenen Standorten dann auch so ein bisschen geschaut, wer sind vielleicht Menschen, die ihr schon kennt, die euch auch da im Stadion ein bisschen was zeigen können oder auch in der Stadt oder so. Was hat das für so, ich sag mal, die Menschen, die ihr im Fußball getroffen habt, was haben die heute für eine Bedeutung? Was hat sich dadurch verändert auf den Reisen, mit den Reisen?
Also da würde ich vielleicht anfangen, weil ich glaube, bei Jay-Z ist das, liegt das zum Teil zu lange zurück, um dort, also wir haben das jetzt ganz, ganz häufig, dass wir jetzt dann nochmal Menschen treffen und dann sage ich, du, das ist der und der. Aha. Der hat damals das. Ah, ja, okay. Also, dass es da so diese Brücke braucht insgesamt. Also, wir haben, oder ich habe eigentlich eher, muss man eher sagen, im Schwerpunkt über Twitter, so in dieser Fußball-Bubble, das war ja so die, der Bereich, wo auch so die erste Resonanz kam zu ersten Blogbeiträgen, wo ich gemerkt habe, okay, da sind Menschen, die dich in irgendeiner Art und Weise unterstützen können. Das war von Anfang an so ein sehr obskurer Mix aus autistischen Fußballfans zum Teil auch, sehr, sehr wenig, aber auch das war hilfreich. Aber ansonsten halt einfach Menschen, die irgendwo so in ihrer Fanszene geerdet sind, ohne dass ich die so diesem absoluten Hardcore-Element zuordnen würde, sondern einfach gute Menschen, die dann sagten, hey Mensch, wenn ihr mal nach X kommt, dann sagt bitte Bescheid, dass man sich einfach mal kennenlernen kann oder so. Das war dann in der Anfangsphase des Suchens, also ich würde mal so sagen 2013, 14, 15, war das sehr, sehr intensiv. Wir haben eigentlich bei jedem Spiel mindestens eine Person irgendwie getroffen, die rund um uns sich irgendwie besonders Gedanken gemacht hat, was vorbereitet hat oder uns noch was Tolles gezeigt hat. Sei es die Toiletten in Stuttgart ist so immer so unser Paradebeispiel, dass du halt irgendwo hinkommst und es will dir jemand die Toiletten zeigen, die du noch so gar nicht kennst, wo du dann so sagst, okay. Jay-Z dann aber trotzdem völlig begeistert an diesem Urinal dort oben steht und sagt, boah, hier kannst du auf dem Urinal durchs Fenster aufs Spielfeld gucken. Und das waren halt genauso diese Besonderheiten oder Skurrilitäten.
Das hat die Urinalregel beendet, zum Teil.
Hat dann zum Teil mit die Urinalregel beendet, die ja in St. Pauli dann nochmal gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Also das ist dann kontinuierlich gewachsen, immer mit dem Punkt, dass das klingt total komisch. Also ich würde das zum Teil wirklich auch als Freundschaft bezeichnen, obwohl ich eigentlich mit diesem Begriff grundsätzlich sehr vorsichtig bin. Wenn ich aber jetzt insgesamt einfach mal so meinen privaten Umgang nehme, dann ist es so, ich habe eigentlich so den Job, da kenne ich Leute, mit denen ich mich auch mal privat austausche. Dann habe ich einen besten Kumpel, mit dem telefoniere ich so alle Jubeljahre mal oder so. Und das war's. Also ich habe so sonst keine, ich gehe nicht regelmäßig selber Fußball spielen oder habe noch irgendwelche Freundeskreise, sondern mein privater Austausch fand dann auch mehr und mehr tatsächlich mit diesen Menschen statt. A, weil ich sie persönlich geschätzt habe, B, weil die dann aber vielleicht auch nochmal irgendeine Erfahrung aus einem ganz, ganz anderen Bereich mitgebracht haben. Also es gibt in München zum Beispiel einen Borussia Dortmund-Fan, der im Rechtsbereich gegebenenfalls einfach auch zusätzlich eine super gute Unterstützung ist, mit dem ich mich aber gleichzeitig unglaublich gut über Frankreich unterhalten konnte, weil der sehr häufig schon in Frankreich war. Ähnlich ist es in Stuttgart mit dem Heinz Kampke, ja, jetzt hätte ich fast den richtigen Namen gesagt, dem ich einfach sehr, sehr gerne zuhöre und sehr, sehr gerne lese, weil der einen unfassbar respektvollen Umgang mit dem Wort hat, so was ich total schätze. So, also es gibt so ganz viele Andockpunkte bei ganz vielen Menschen. Wir haben dann, oder ich habe dann 2016 oder bis 2016 dann eigentlich auch, wenn ich so dann beruflich in den Städten unterwegs war, eigentlich Schwerpunkt München, mich da auch immer mal wieder mit denen hier zu diesen klassischen Twitter-Treffen irgendwie. Neben dem nationalen TK-Schland gab es ja dann den TKHH in Hamburg, den, was weiß ich nicht, so diese Treffen, ja. Das waren dann die, wo ich immer mal wieder unterwegs war. Und das habe ich 2016, 2017 relativ rigoros gecuttet, weil es dann auch teilweise nochmal zusätzlich umgekehrt lief. Ich meine, ich will nicht sagen, ich habe diese Menschen genutzt, aber es war einfach total unterhaltsam. Aber plötzlich kam dann auch der ein oder andere, der mich dann mit seinen persönlichen Schwierigkeiten und ich habe dann versucht, da zu helfen und das wurde dann plötzlich irgendwie so total viel, wo ich gesagt habe, oh, was ist jetzt hier los so? Ich fühlte mich in einer Verantwortung, der ich mich so gar nicht gewachsen sah und da eigentlich dann parallel mit Buchschreibprozess und Job und du willst dich ja eigentlich wieder mehr darum kümmern, einen recht rigorosen, ja, nicht bewussten Cut, der hat sich dann so ergeben, dass ich eigentlich weniger zu diesen Treffen gegangen bin und auch weniger tatsächlich mit Menschen mich getroffen oder ausgetauscht habe, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, so die Ist-Situation, was trotzdem bedeutet, wir sind jetzt in einem anderen Kontext wieder ein bisschen städtisch unterwegs, dass es da dann definitiv auch so sein wird, dass man da wieder viele Menschen wieder sieht, so wie dich heute auch nach vielen Jahren ja eigentlich insgesamt. Also das sind wenig, ich würde sie also als Freundschaft bezeichnen, ohne dass man sagt, man hat da irgendwie so diese Situation, dass man sich alle zwei Wochen sieht, alle zwei Wochen hört, sonst was, sich trotzdem aber irgendwie wieder verbunden fühlt, wenn man auch nach drei oder vier Jahren sich wieder sieht oder so. So würde ich es so ungefähr einordnen.
Also die Aufzug-Breitengrad-Tour ist schon mindestens auf einer Ebene mit den Stuttgart-Toiletten zu betrachten.
Das wissen die HörerInnen jetzt natürlich nicht. Die Aufzug-Breitengrad-Tour, die haben wir drei vor einigen Jahren in Mainz gemacht und da Aufzüge und eben den Breitengrad, der durch Mainz geht, zusammen besucht. Das freut mich natürlich. Aber was würdest du denn sagen, Jason? Was für eine Bedeutung diese Treffen und dieses Zwischenmenschliche auf den Touren auch für dich haben?
Wie gesagt, ich erinnere mich an viele Treffen tatsächlich in den Anfangsphasen unserer Touren weniger. Ich weiß dann nur, in der Regel lief das über Papsi und plötzlich habe ich davon erfahren, dass mir jemand seinen Platz auf der Südtribüne zum Beispiel überlassen hat, weil er meinte, also wenn ich mit dieser Karte Borussia Dortmund-Fan wäre, dann wäre das ja, also sowas habe ich dann einfach erfahren und wenn wir uns dann praktisch mit Menschen getroffen haben, war ich in der Regel, glaube ich, also sofern ich mich erinnere, meistens eigentlich recht interessiert, weil mir eine gewisse Aufmerksamkeit irgendwie zukam von Leuten, die ich so noch nicht kannte und sie wollten eben praktisch von mir Dinge wissen und dass ich von unserer Geschichte erzähle. Das fand ich eigentlich immer sehr cool und dann habe ich mich natürlich auch über die Dinge gefreut, die sie dann teilweise dort für uns gemacht haben in den jeweiligen Städten. Habe das dann vielleicht oft nicht so wirklich gezeigt oder eigentlich schon gezeigt, aber halt nicht auf die Art, auf die es vielleicht verstanden wird. Von daher hatte ich das Gefühl, Papsi hat sich da öfter mal irgendwie dazu genötigt gesehen, das irgendwie auch zu erklären oder sich dann an meiner Stelle zu bedanken für bestimmte Dinge. Aber mich hat das immer sehr gefreut eigentlich.
Bevor wir gleich mal uns Richtung Film bewegen, habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Ihr seid ja jetzt eben nicht zwei Kumpels, die zusammen auf Fußballreise gehen, sondern ihr seid Vater und Sohn und ihr seid Teil einer Familie, zu der ja noch zwei andere Personen gehören, nämlich Fatime, also deine Mama, deine Frau und Lani, deine Schwester, deine Tochter. Was hat das denn für das Gleichgewicht in der Familie in all den Jahren bedeutet, dass ihr zwei eben dieses große gemeinsame Projekt miteinander habt und wie seid ihr da vielleicht auch mit, also Zeit ist ja immer endlich und um Zeit entstehen ja dann auch Konflikte in Familien. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr vielleicht auch versucht, Ausgleich zu schaffen?
Also Zeit ist immer eins oder ist immer das relevante Thema, wahrscheinlich aber auch nicht nur in unserer Familie, sondern überall so das große Thema gewesen. Es ist so, dass wir in Verbindung mit der, als damals die Diagnose kam, zeitlich, wenn man da beginnt, gegebenenfalls, wir sofort gesagt haben, okay, wir ziehen aus Augsburg weg, wir ziehen zurück nach Nordhessen. Meine Eltern sind dort in der Nähe, mit denen sich Jaycee sehr, sehr gut verstanden hat. Fatimes Familie lebt dort in der Nähe. Und wir dann gesagt haben, okay, einer geht Vollzeit in die Arbeit und einer guckt jetzt erstmal, welchen Support kann Jason so insgesamt nun brauchen, damit das optimal funktioniert. Da haben wir uns für eine Aufteilung entschieden, die dann natürlich heute von außen betrachtet noch recht altmodisch dann auch irgendwo wirkt. Für diese Variante haben wir uns damals dann recht bewusst entschieden insgesamt. Wobei das natürlich auch immer wieder mir die Möglichkeit gab, sich in die Arbeit zu flüchten, sage ich mal so ein bisschen. Fatime hat dann so 2015, 2014 oder 2013, 2014. Jay-Z war so, wie gesagt, so 6, 7 Jahre. Das waren so die Schwierigkeiten, wo ich dann gemerkt habe, okay, du kommst nach Hause und deine Frau ist wirklich am Boden zerstört und die ist wirklich einfach platt. Und zwar nervlich platt, weil Jay-Z zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht im Fußballkontext, aber gewisse Vorstellungen hatte, was wie zu laufen hat. Und wenn das nicht so gelaufen ist, dann war das schwierig. Sodass zu Beginn diese Touren eigentlich dahingehend hilfreich waren, weil meine Frau gesagt hat, ich habe mal ein Wochenende, wo ich sagen kann, nicht ich habe das für mich, sondern jetzt kann ich mich mal fokussiert um das kümmern, was ich eigentlich sonst noch so alles zu tun habe, ohne dass ich den ganzen Tag Universumsdokus gucken muss oder sonstige Sachen.
Oder Führerstandsaufnahmen von der Strecke Hamm-Gütersloh.
Ja, das war einer meiner Lieblings-DVDs. Das waren so die zwei DVDs, okay, die 50 Mal am Tag liefen und die auch nicht alleine geguckt hat, sondern Mami musste immer so daneben sitzen dann immer insgesamt. Also da war das noch gern gesehen. Das ist dann irgendwie ja, so wie das Projekt eskaliert, es ist dementsprechend natürlich auch der zeitliche Aspekt eskaliert. Es gab Jahre oder es gab einzelne Wochen und Monate, wo wir dann schon sehr, sehr viel am Wochenende weg waren. Und was auch zu Spannungen geführt hat, die man dann erstmal irgendwo geklärt bekommen muss, weil, naja, man möchte das ja eigentlich irgendwie weitermachen. Im Umkehrschluss ist da auch ein gewisser Druck. Wann geht's jetzt hier mal wieder los? Wir haben es dann eine Zeit lang versucht, dass wir gemeinsam ins Stadion. Das hat dann nicht so richtig gut geklappt, weil Fatime A. sehr Borussia Dortmund fixiert ist insgesamt, wo wir jetzt auch nicht jedes Mal dorthin fahren konnten. Und dann kam ja mit Lani zusätzlich nochmal jemand in unser Leben, wo Papsi dann natürlich sich gedacht hat, jetzt werde ich alles besser machen und viel früher und gucken und hast du nicht gesehen. Und auch das hat ja nicht so wirklich gut geklappt, weil ich ja eigentlich das, was Jason nicht an Zeit bekommen hat in den ersten Lebensjahren, weil ich viel mit dem Job mich beschäftigt habe, ich dann mich so viel mit Jason beschäftigt habe, dass dasselbe eigentlich dann wieder bei meiner Tochter war. Mit dem, und da hat es dann tatsächlich auch wieder, ich würde sagen, so bis so 4., 5., 6. Lebensjahr gedauert, bis ich dann so gedacht habe, okay, dann machst du jetzt mit deiner Tochter irgendein Projekt oder du musst einfach mit ihr Zeit verbringen. Und sie war halt immer jemand irgendwie, die dann so null drauf angesprungen ist. Ne? Also jetzt zu sagen, so, es ist Samstag, Papa ist zu Hause, jetzt wird hier irgendein Riesenspektakel aufgebaut, was wir alles machen. Was willst du denn machen? Wir können das machen, das machen, das machen, das machen. Oh, ich würde am liebsten ein bisschen auf der Couch chillen. So, das war eigentlich so immer ihr Bestreben. Sodass wir dort, insbesondere meine Tochter und ich, auch schon ein bisschen Zeit gebraucht haben, uns da zueinander zu finden, sage ich mal insgesamt. Parallel dazu hat sie natürlich auch diese ganzen Auseinandersetzungen, die es zu Hause gab. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern gerade zwischen Jason und mir schon auch mal sehr, sehr heftige Reibungen entstehen. Und Reibungen entstehen, wenn ich dazwischen gehen musste, um sie zu schützen, vielleicht vor etwas, was er unbewusst ihr gegebenenfalls antun könnte. So, und aus diesem gesamten Sammelsurium heraus haben sich eigentlich nur Schwierigkeiten ergeben, die wir irgendwie immer dann geregelt bekommen. Aber meine Frau möchte den Satz eigentlich nicht mehr hören. Wir haben jetzt nur noch diese Situation und dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Das sage ich ja irgendwie so seit 20 Jahren. Und wir hoffen jetzt, dass das Ende diesen Jahres tatsächlich dann mal so in Kraft tritt. Aber
naja, man hat ja auch schon vielleicht rausgehört, dass ein Teil des Problems auch ist, dass wir recht unterschiedliche Vorstellungen eines gelungenen Wochenendes, Tages, dessen haben, was man so mit der Zeit anfängt. Mhm. Vor allem meine Schwester und ich, aber auch meine Mama. Und wir haben bei uns zu Hause ja die Familienvereinbarung. Das ist ja so unser Regelwerk, das gilt. Und ganz grundsätzlich bedeutet das eigentlich, dass wir halt Entscheidungen immer zu viert nach dem Mehrheitsprinzip treffen. Und dieses Problem eben mit der gemeinsamen Zeit ist tatsächlich auch heute noch ein recht aktuelles, weil bei mir ist es halt so, dass ich kann eigentlich sehr, sehr schlecht für längere Zeit irgendwie zu Hause sein und nichts tun, dieses Runterkommen, dass Papsi da jetzt vielleicht meint, oder zur Ruhe kommen. Das, was gerade so passiert, das ist für mich eigentlich perfekt zur Ruhe kommen. Also praktisch eigentlich so von Ort zu Ort reisen und in Stadien und Interviews und das ist alles, das ist so meine Welt irgendwie, da fühle ich mich sehr wohl. Und wenn ich zu Hause bin, dann ist das, also so zu Hause sein und nichts tun irgendwie ist sehr überfordernd und anstrengend und das ist halt irgendwie bei meiner Schwester gänzlich unterschiedlich. Deswegen ist tatsächlich oft eben die beste Lösung, mit der eigentlich alle dann, der dann alle zustimmen, weil sie für alle noch die angenehmste ist, dass man Dinge getrennt macht. Mhm. Und natürlich versuchen wir jetzt, das insofern, also ein bisschen wird das immer so bleiben, weil das halt einfach auch der Weg ist, auf dem alle so ein bisschen auch das machen können, was sie halt wollen. Aber wir versuchen natürlich auch, mehr Dinge so zu viert zu machen und dann halt Kompromisse einzugehen, auf Reisen zum Beispiel. Ein bisschen von, wenn wir zu viert unterwegs sind, zum Beispiel von der Art, auf die wir beide so reisen, wenn wir alleine sind, vielleicht ein bisschen wegzukommen, weil das ja noch bei uns dann nochmal außergewöhnlich chaotisch und stressig ist. Aber ich denke, wenn man dieses zur Ruhe kommen hört, ja, aber zur Ruhe kommen für mich bedeutet nicht die Vorstellung, dass man praktisch das alles letztlich ruhiger ist, in Anführungszeichen, und man weniger hat, sondern zur Ruhe kommen heißt eigentlich das, was jetzt der Fall ist, so.
Familienvereinbarung, kurz noch vielleicht als Stichpunkt, für die, die euch nicht kennen, das demokratische Prinzip ist tatsächlich komplett losgelöst von den Rollen. Also es geht eben nicht darum zu sagen, das sind die Eltern, die haben ein anderes Gewicht als die Kinder, sondern das ist einfach, jede Person hat das gleiche Gewicht in den, ich sag mal, Abstimmungsverfahren. Wann habt ihr die eingeführt?
2014, da war ich 9. Meine Schwester war noch kein Gründungsmitglied praktisch. Sie wurde dann später aufgenommen, ein Jahr später aber tatsächlich. Ja, sie wurde mit 5 schon aufgenommen. Mhm.
Mhm. Wie war das für euch als Eltern?
Also man wächst da ja so rein. Also das sind ja alles Dinge, wenn jemand mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf dich zukommt, trotz der Vorerfahrung mit dem Wochenendrebellenprojekt, dann ist das oftmals etwas, wo ich nicht unbedingt glaube, okay, das wird mich jetzt 5, 6, 7, 10 Jahre begleiten. Und als Jaycee dann kam damals mit so einem Ordner, richtig mit dem hat sie über Opa das Familienwappen rausgefunden und, also richtig Aufwand betrieben. Und wir parallel zu Beginn ja aber auch verstanden haben, dass es für Jason gut und wichtig ist, gewisse Strukturen, gewisse Regeln, dass die so festgelegt sind, dass das nicht so da so rumschwirrt und man weiß eigentlich nicht, was ist eigentlich, wenn das ist, sondern dass es einfach geklärt ist, dass man sagt, okay, hört mal zu, das und das müssen wir jetzt regeln und dann läuft das halt so. Das war dann in Ordnung und es gibt bis heute ja auch keine Regel der Familienvereinbarung, der wir nicht so zugestimmt haben. Das einzige Problem, was sich aus diesem Regelwirrwarr ergibt, ist uns, dass uns diese komplette Konsequenz nicht immer bewusst ist. Also dann zu sagen, ja, wir wollen dann irgendwann eine klimaneutrale Familie sein, das ist ein wichtiger Thema. Ja, natürlich wollen wir das. So, wenn es dann aber darum geht, was muss man denn dann konkret für tun, dann kommt man plötzlich immer wieder so ein bisschen ins Schwitzen und sagt, ja, wie, nur noch zweimal Fleisch? Nee, du hast mich falsch verstanden. Jetzt zweimal Fleisch für den Emissionspfad und dann gar kein Fleisch mehr. Ah ja, okay. Und das, ja, das müssen wir so. Und ja, und Urlaub mit Opa, ja, das geht halt nur noch mit dem Zug. Also es kommen dann so ganz viele Sachen aus unterschiedlichsten Ecken, die dann gegebenenfalls bei einzelnen Familienmitgliedern, wenn wir das Thema Reise nehmen, dann meine Frau sagt, nee, tut mir leid, das ist für mich kein Urlaub, dann bleibe ich lieber mit dem Hintern zu Hause oder so. Während Jason sagt, naja, ich möchte es aber so. Und Lani eigentlich so dazwischen so sagt, na, ich würde es mir vielleicht mal anschauen, aber 14 Tage mit euch durch den Zug durch die Gegend reisen, hätte ich auch keine Lust. Also die Familienvereinbarung ist wichtig. Sie ist jetzt fällt mir die Formulierung nicht ein. Im neuen Buch haben wir ein Kapitel tatsächlich über die Familienvereinbarung mal geschrieben, um zu gucken, wie ist die Entstehung. Und sie ist irgendwie gleichzeitig so ein. Ich hasse sie manchmal. Ich hasse auch manchmal Dinge, denen ich dazugestimmt habe, weil ich jetzt mit den Konsequenzen leben muss. Aber ich weiß, dass sie von einer gewissen Wichtigkeit ist und insbesondere Jason auch eine gewisse Struktur gibt. Aber es ist schon auch amüsant, als Lani hatte dann mal eine Zeit lang, wo sie gesagt hat, sie tritt aus, also nicht aus der Familie, sondern nur aus der Familienvereinbarung. Sie möchte damit nichts mehr zu tun haben, hat aber nach einer Zeit gemerkt, Moment mal, Artikel 1, freies Recht auf Selbstbestimmung heißt, ich kann ja machen, was ich will, wenn es nur mich betrifft. Dann ist sie ganz schnell wieder rein, weil sie gemerkt hat, so, gib mir her den Gameboy und gib mir dies und gib mir das, ich will jetzt wieder zocken und ich gehe nicht um 8 ins Bett, sondern ich mache das so oder so. So, dass wir uns damit abgefunden haben und es passt und es ist in Ordnung. Ja.
Auch hier für die ZuhörerInnen, wir hätten heute eigentlich, ich finde es ganz furchtbar, dass Podcasts mittlerweile alle mit Video funktionieren oder immer mehr. Sorry für alle, denen ich damit auf die Füße trete, aber ich habe so dieses, dass ich denke, ein Podcast gehört auf meine Ohren. Aber das jetzt heute ist eigentlich eine Situation, die wäre es wert gewesen, auch mitgefilmt zu werden. Unter anderem deswegen, weil Lani nämlich hier bei uns sitzt und jetzt gerade zum ersten Mal aus ihrem Buch so aufgetaucht ist und irgendwie reagiert hat auf etwas, was ihr Vater gesagt hat. Vielleicht können wir ja noch ein paar Fotos schießen, gleich wenn wir durch sind. Ihr habt 2012 angefangen, auf wochenendrebell.de zu bloggen. Das sind sehr passend zum Fußball, mit dem ihr euch ja beschäftigt, gerade 11 Jahre. Zum Blog kam dann erst der Podcast, in dem ihr die HörerInnen mitnehmt, unter anderem auf eure Reisen, der aber mittlerweile eine ganz, ganz große inhaltliche Vielfalt auch hat. Dann habt ihr ein Buch über die Reisen geschrieben. Ihr habt außerdem, nicht ihr, sondern du hast noch ein Buch geschrieben, das kam dann später. Das Thema so ein bisschen dein Schwerpunkt Wissenschaft wollen wir vielleicht, ich habe ehrlich gesagt mittlerweile überhaupt komplett das Zeitgefühl verloren, auch noch drauf schauen. Bevor wir das aber machen, kommen wir jetzt endlich mal zu dem, was in einer Woche passieren wird. Nicht in einer Woche von dem Tag, an dem wir aufnehmen, sondern in einer Woche von dem Tag, an dem der Podcast ausgestrahlt wird. Da startet nämlich der Kinofilm Wochenendrebellen, der eure Geschichte auf der großen Leinwand nacherzählt. Ich finde es schon für mich total, man hat wie so eine Aufgeregtheit wie vor so einem Kindergeburtstag früher, wenn ich dran denke, dass eure Geschichte und dass ich euch kenne und eure Geschichte wird jetzt irgendwie im Kino erzählt. Wie muss es euch jetzt erst damit gehen? Ist das auch sowas, Jason, wie bei der Grimme-Preisverleihung, wo du so sagst, das war ja quasi nur eine Frage der Zeit und ist ja völlig normal? Oder hast du da schon auch so ein bisschen Schmetterlinge mit?
Ja, beides. Also das ist eigentlich genau wie beim Grimme Online Award. Aber beim Grimme Online Award war es ja auch nicht so, dass ich mich nicht total gefreut habe und richtig aufgeregt war und das total cool fand, sondern ich fand es total cool und ich wusste halt, ja okay, ist halt, ich habe damit gerechnet. Aber nur wenn man mit etwas rechnet, kann man sich ja trotzdem sehr darüber freuen. Und so ist es hier auch. Ich dachte mir schon immer, das ist eigentlich 1A-Filmmaterial so. Und ich habe das natürlich jetzt nicht in den ganzen Details so vorhergesehen, aber es hat mich grundsätzlich auch nicht überrascht. Trotzdem bin ich total aufgeregt auf das Ganze, also positiv aufgeregt und freue mich riesig darüber und es ist ein extrem, extrem positives Gefühl trotzdem. Ist aber nicht, also es ist nicht so, wie Papsi das manchmal beschreibt, dass es irgendwie so surreal ist oder man sich denkt, das ist irgendwie alles gerade total komisch im positiven Sinne, sondern es läuft eigentlich so, wie ich mir das so vorgestellt habe, sagen wir es mal so.
Ihr habt euch, Mirko, mit dem Drehbuchautor Richard Kropf, wenn ich das richtig weiß, 2017 das erste Mal getroffen, ne? Mhm. Der war noch gar nicht mal die erste Person, die euch angefragt hat, aber das war so der erste, wo es dann eben auch einen persönlichen Kontakt gab. Hast du bei dem Treffen direkt so das Gefühl gehabt, das kann funktionieren?
Und unsere Rollenverteilung ist ja eigentlich so, ich bin immer eher so der vorsichtige, pessimistische. Der Schiffschaukelbremser, genau. Und Jason ist eigentlich der, sagt, das machen wir so und das läuft und das funktioniert. Mhm. Und er hat ja auch immer recht oder sehr, sehr häufig recht. Zu den ersten Treffen oder als die ersten Anrufe auch kamen und sagt, ja, es geht jetzt, also man verkauft ja auch nicht Filmrechte am Anfang, sondern da geht es ja immer erstmal um Optionen, wo ich sage, okay, die sichert sich irgendjemand und dann verläuft das im Sande. Und als wir die ersten Anfragen bekommen haben, haben wir uns, wie gesagt, mit Richard gerne getroffen, weil das war wirklich mal ein Name, wo wir wussten, okay, wir treffen uns dort mit einem Menschen und nicht irgendwie Firma XYZ, wo du nie so richtig weißt, wie geht das dann so auch weiter. Als wir dann da zusammen saßen, war es tatsächlich eigentlich eher so wie so ein Treffen mit diesen Twitterern, mit denen ich eben gesprochen habe, so du triffst dich mit jemandem und sprichst über Fußball und über unsere Geschichte und der erzählt dir noch so ein bisschen, was er macht und was er so vorhat und du sagst dann so, ach, der kann das eigentlich ruhig versuchen, das man hat gemerkt, das ist jemand, der hatte nicht sofort den, ich meine, natürlich ist das auch immer eine wirtschaftliche Geschichte, ne? Also der sitzt da jetzt nicht ganz romantisch und sagt, ich mache euch den tollsten Film der Welt, ich werde da zwar richtig Geld drauflegen, aber so läuft das insgesamt, sondern neben dem Aspekt war es schon auch etwas, dass der das Bedürfnis hatte, die Geschichte zu erzählen und dass ihm es gelungen ist. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, so. Das war ja zu dem Zeitpunkt schon so für mich ganz persönlich dann auch so langsam etwas, was nicht mehr einfach nur so, ich düse mit meinem Sohn los, sondern schon auch irgendwo alles so einen gewissen Wert hatte. Also dieses ganze Ding war für mich wertvoll und ich wollte irgendwann eigentlich in die Situation kommen, dass ich sage, so Gizi, hier ist der Block, mach damit, was du willst, ich düse mit dir weiter ins Fußball und das ist jetzt noch unbeschädigt und es sind keine Kratzer dran und es sind nur so ein paar Schürfwunden vielleicht von unseren Abenteuern und fertig. Und Richard war eigentlich derjenige, der sehr schnell das Gefühl vermitteln konnte, dass er bereit wäre, diese Verantwortung irgendwie zu übernehmen, zu sagen, hey, ich passe da drauf auf. Das ist dieses Gefühl hat er mir sehr, 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 sehr früh gegeben. Und bei Jason war es noch intensiver, der dann eigentlich gesagt hat, doch, der soll das machen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Und dann haben wir den ja eigentlich erstmal machen lassen, ohne dass wir eine Ahnung hatten, wo geht da die Reise hin tatsächlich.
Jetzt sind ja unser aller Leben nicht verfilmt worden. Bisher kann ja auch alles noch kommen. Nimm uns doch vielleicht mal, Jason, ein bisschen mit in den Prozess, wie die Entstehung gelaufen ist.
Also für mich begann das Ganze eben, wie gesagt, Papsi gesagt hat, es möchte sich jemand die Filmrechte sichern und wir uns mit ihm getroffen haben und ich dann nach dem Treffen war, so machen wir das. Und dann hat Richard eben erstmal eine Zeit lang geschrieben am Drehbuch, bis wir dann irgendwann 3 Jahre später, er sich bei uns gemeldet, also wir standen natürlich immer in Kontakt, aber da hat er sich dann eben bei uns gemeldet und hat gesagt, hat uns eine Drehbuchversion praktisch zugeschickt, die allererste so. Und die fand ich total cool und es gab aber natürlich so immer so ein paar Dinge auch an der Version, wo ich sage, da muss man nochmal gucken wegen dem Wording in Bezug auf Autismus und da ist noch, das ist nicht konsistent, weil da habe ich ein Versprechen gegeben, das kann ich ja hier nicht brechen und also es gab halt so ein paar Kleinigkeiten, die wir dann auch ihm zurückgemeldet haben in Form einer 2-stündigen Podcast-Aufnahme, die zu 10 Minuten aus tatsächlicher Kritik bestand an Dingen, die geändert werden müssen und der Rest waren Anregungen, die ich dazu gegeben habe, Ergänzungen, was man da vielleicht machen könnte und allgemeine Rückmeldungen. Richard hat aber tatsächlich, als er die Datei geöffnet hat, erstmal nur die 2 Stunden Laufzeit gesehen und war dann so, okay, das haben wir nicht so ganz über die Wirkung nachgedacht, die das vielleicht haben könnte.
Da kam abends eine SMS von ihm, wollen wir den Film noch machen? Fragezeichen.
Oh nein.
Und ich so, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Hat nach 10 Minuten frustriert aufgehört.
Ja, ich dachte, der hätte sich die ganze Datei schon angehört, aber das, er hatte die SMS geschrieben, bevor er sich überhaupt irgendwas angehört hatte, sondern nur die Länge gesehen und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt von dem Drehbuch 2 Stunden Feedback komme, dann kann ich das ja in die Tonne schmeißen. Das wird nicht funktionieren. Ja, okay. War sehr lustig.
Ja und so kam eben Drehbuchversion für Drehbuchversion. Ich habe eben immer Rückmeldungen gegeben in Bezug auf die Darstellung von Autismus, die eben, das war so der sensibelste Punkt, auf die sehr genau geachtet wurde. Dann ein paar praktisch Originaltöne von mir, so wissenschaftliche Vorträge, die ich mal gehalten habe oder auch ein ganz zentraler Vortrag, den ich in der Schule mal gehalten habe. Die kamen dann tatsächlich 1:1 von mir, so wie ich es tatsächlich auch gehalten habe. Und so habe ich halt immer so ein bisschen mitgeholfen an der Entstehung des Drehbuchs und irgendwann war das Drehbuch dann fertig und der Film ging dann praktisch in den Dreh und wir haben ja auch einen, was man ja im Trailer vielleicht schon sieht, einen Cameo-Auftritt im Film, wo wir praktisch selbst, also wo wir auf unsere Film-Ichs treffen. Und dafür waren wir dann ja auch beim Dreh tatsächlich und so haben unsere Schauspieler praktisch kennengelernt und haben auch ja praktisch so diesen Ablauf beim Dreh kennengelernt. Und dann stand eben die Produktion des Films mit uns immer wieder in Kontakt und hat zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo es um ein Geräusch gibt, das für etwa eine Sekunde eingespielt wird, das etwas verdeutlichen soll in meinem Kopf. Und da wurde 90 Minuten für diese eine Spielsekunde mit mir darüber gesprochen, wie fühlt sich das an und wie fühlt sich das an. Also da waren wir dann eben immer involviert. Bis wir dann tatsächlich eben erste Schnipsel sehen durften und dann irgendwann den Film, so wie er ungefähr dann sein wird. Und den absolut finalen Film, wie er im Kino gezeigt wird, haben wir tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Selber noch nicht.
Nein. Also
zum Großteil,
es wird da jetzt nichts mehr ganz groß verändert sein, aber es gab nochmal Änderungen im im kompletten Abspannbereich, der ganze Schluss, also nicht der Schluss des Films, sondern der Abspann wurde nochmal geändert. Wir haben noch nicht die finale Color-Grading-Version gehabt, wir haben noch nicht die finale Vertonung gehabt, sondern nur so Zwischenstufen. Und eventuell ist der Film nochmal, ist insgesamt, glaube ich, nochmal 2:30 kürzer als das, was wir gesehen haben. Aber so richtig tatsächlich die ganz finale, deswegen musste ich vorhin so lachen, als du gesagt hast, du hättest letzte Woche den Trailer gesehen. Ich habe den Trailer auch so 70 Mal gesehen und war dann jetzt mit der ganzen Family in Barbie und dann hat der mich so mit diesem zusätzlichen Kinoerlebnis, so diese Größe und alles. Ich saß da, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war so komisch irgendwie, dass ich gedacht habe, eigentlich fühlst du dich gefestigt, die Premiere kann kommen. Und dann ein Trailer und es haut dich dann doch wieder aus den Socken.
Ich fand es wiederum sehr cool, weil ich habe das so ein bisschen als Probe genommen. Also ich war zweimal in Barbie, einmal in der Originalversion, einmal in der deutschen Version. Beide Male lief der Trailer. Und ich habe beide Male, wollte ich mal so praktisch ein erstes eine erste Resonanz aufnehmen und habe mich so umgeguckt, wie reagieren denn die Leute auf den Trailer, auch im Vergleich zu den anderen Trailern, die so laufen. Und ich war beide Male sehr zufrieden, weil sehr viel gelacht wurde und getuschelt und gesprochen. Also das hat sich sehr gut angefühlt. Das hatte irgendwie in der Rolle, habe ich mich sehr gut gefühlt, das Ganze so zu überblicken, ohne dass jemand weiß, dass ich da bin, und hat mir gefallen.
Lustigerweise war es bei uns auch Barbie, als wir den Trailer gesehen haben. Und also ich habe den wirklich schon so häufig gesehen, auch weil ich ihn ständig allen Leuten zeige und so sage, hier, guck mal, ihr müsst alle in diesen Film gehen. Aber als er dann im Kino kam, war es doch nochmal was anderes. Und ich glaube, ich würde ja wirklich an eurer Stelle in den ersten 2-3 Wochen, in denen der Film läuft, einfach so Großstädte abhoppen und mich immer so heimlich in irgendwelche Kinos setzen.
Ja, das ist auch, gucken, wie die Leute reagieren. Ist auch tatsächlich geplant. Also nicht 2 Wochen, so viel kriegen wir zeitlich nicht hin. Weil da nochmal auch einige Termine stehen, wo wir offiziell angekündigt quasi eine Kinovorstellung begleiten. Aber das werden wir in jedem Fall tun. Das werden wir in jedem Fall tun. Ja.
Ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt, oder du, Jason, hast ein bisschen erzählt, wie das mit dem Drehbuch gelaufen ist. Mich würde mal interessieren, zum einen, also wie habt ihr das gemacht? Wie gut konnte man das dann auch absprechen? Weil es ist ja immer nochmal was anderes so zwischen diesem, wie gut funktioniert es zwischenmenschlich, und dann auch, wie setzt man Verträge auf, dass ihr eben sichern konntet oder gesichert habt, dass ihr bei dem Drehbuch das Mitspracherecht habt, was ihr dann letztlich hattet. Und einen Punkt weiter, wie war das in den anderen Bereichen? Also Regisseur ist ja Marc Rotemund, der bislang unter anderem für Sophie Scholl die letzten Tage besonders bekannt ist. Wahrscheinlich wird man in 5 Jahren dann immer sagen, er ist besonders bekannt für den Wochenendrebellenfilm. Habt ihr in diesen ganzen anderen Bereichen auch so Thema Besetzung und so weiter euch auch einbringen können? Oder war das klar, das macht dann eben die Produktion?
Also wir haben die, grundsätzlich war unser Hauptansprechpartner in den ersten 3 Jahren dieser ganzen Entwicklung immer eigentlich Richard Kropf, der sich die Drehbuchrechte gesichert hatte, aber das Ganze on-spec auch bei der Produktion als Executive Producer eingereicht hat, so dementsprechend nicht in der Situation war zu sagen, hier ist das Drehbuch und dann raus ist und dann gibt es nochmal 70 Änderungen es ist plötzlich ein anderer Film, sondern er da immer so ein bisschen so mit die Hand drauf hatte, sodass insbesondere als es dann, also wir hatten eine finale Drehbuchversion, mit der wir sehr fein waren, also mit der wir sagen, das passt. Man hatte noch nicht so die Vorstellung, wie sieht das dann aus, es stand noch kein Cast fest, nichts, aber das Drehbuch passte. Und 4 oder 5 Tage später begannen die Dreharbeiten und dann haben wir so irgendwie so 24 Stunden vor Drehbeginn nochmal eine veränderte Drehbuchversion bekommen, wo schon auch größere Änderungen drin waren, wo ich so, was ist denn jetzt hier los? So, wo mir auch so ein bisschen der Stift ging, wo ich gedacht habe, was passiert hier jetzt? Wieso, wie funktioniert dieser Prozess, wenn man an so vielen Kleinststellschrauben noch über hier noch eine Feinheit und da noch eine Feinheit und so 3 Tage vor Beginn so diese brachiale Änderung. Das war schon etwas, wo mir Momentchen der Stift ging, weil ich natürlich schon auch verstanden habe, ja, wir haben mit dem Richard jemanden, mit dem Richard haben wir auch einen Vertrag, aber in diesem Vertrag steht noch natürlich nicht drin, Mirko und Jason dürfen damit entscheiden, sondern es ist ein Standardvertrag und zusätzlich stand Richard bei uns eigentlich mehr oder weniger einfach nur im Wort, dass wir gesagt haben, es ist völlig egal, was mit mir passiert. Wenn ich in dem Film der Lustigkeit wegen der vollkommene Otto bin oder sonst was, okay. Aber so die Figur Jason, die muss schon sehr authentisch nah dran sein. Das war eine Bedingung. Und die zweite Bedingung, dass wir gesagt haben, es darf kein Schaden für die autistische Community entstehen. Mhm. Das waren so die beiden Dinge, wo wir gesagt haben, darauf brauchen wir dein Wort. Der Rest ist alles irgendwie verhandelbar, irgendwie so ein bisschen. Und Richard hat sich dann sehr, sehr reingekniet, gerade was es dann auch um die, als es um die Rollen ging, als es dann um meinen Vater und meine Mama ging, wollte er Beschreibungen so ein bisschen haben, wo ich gesagt habe, du treff dich doch einfach mit denen, das ist doch viel einfacher. Und die haben sich dann tatsächlich getroffen in Berlin, da war ich gar nicht dabei, das haben sie mit Jason gemacht. Und das Gespräch ist quasi eins zu eins auch die filmische Darstellung meiner Eltern, denn meine Mama kam null zu Wort, weil mein Vater die ganze Zeit mit Richard gequasselt hat. Dementsprechend hat meine Mom im Film, glaube ich, einen Satz oder irgendwie sowas und der Rest ist eigentlich Joachim Krohl dann quasi dementsprechend. Also er hat das immer so eins zu eins rüber transportiert, dass einfach unglaublich viel Authentizität im Film geblieben ist. Das ist, glaube ich, gruselig gut gelungen, auch wenn es nicht immer ein 1:1 Übertrag der Szene ist, sondern gegebenenfalls man bedient sich aus dem Erlebnis und transportiert es in diese Zeit, was sich zum Teil ja auch aus der Verdichtung des Ganzen ergibt. Aber um diese Schnittstelle zu kommen, wenn man dann sagt, okay, man hat hier jetzt erstmal einen Drehbuchautor, mit dem spricht man die ganze Zeit, so und plötzlich kommt dann halt ein Regisseur dazu und ein Produktionsteam und dann kommen die Sound Engineers und dann kommt der und jeder hat eigentlich natürlich auch ein gewisses Interesse. Auch die Fernsehverfilmung wurde zum Zeitpunkt wohl irgendwie schon mit vertraglich verhackstückt, wo du dann halt schon merkst, okay, während bei Richard immer so das Gefühl war, okay, natürlich will ich davon leben können oder ich will damit irgendwann Geld verdienen, aber für mich ist jetzt auch schon dieses Wort wichtig, was ich denen gegeben habe, war es dann schon etwas, wo ich gemerkt habe, uiuiui, wir haben vertraglich definitiv nicht die Situation, dass wir hier so ganz groß irgendwie was zu sagen haben, wenn es eng wird. Und hatten aber zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Verfilmungsvertrag unterschrieben, sondern wir hatten nur die Option vereinbart. Und wir sind dann so verblieben, weil wir auch bis zu dem Zeitpunkt alles recht hemdsärmlich, wir machen ja alles selbst irgendwie. Also es steckt ja hinter den Wochenenden, steckt ja nicht ein Social-Media-Team und Legal-Abteilung und das, sondern ich bin Legal, er ist manchmal Social-Media-Twitter, ich bin manchmal Social-Media-Facebook und so wursteln wir uns so da durch. Und wir haben dann eigentlich es so gemacht, dass wir dadurch, dass diese Verfilmung ja noch über den Verlag lief, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne den Verfilmungsvertrag A erstmal so aufgesetzt, dass da gar keine Folgerechte dran hängen. Da wird ja dann meistens immer noch und das Remake und die internationale Verfilmung und wenn wir dann dies und dies und dies, sondern wir haben gesagt, nö, wir reden jetzt einfach erstmal nur noch über diesen Kinofilm und alles andere fliegt raus insgesamt. Für diese Entscheidung bin ich heute sehr dankbar, weil ich glaube, dass sie dazu geholfen hat, uns besser zu verstehen, dass wir immer gesagt haben, nee, uns geht's jetzt nicht darum, irgendwie hier noch ein Euro oder da noch ein Euro. Uns geht's jetzt darum, zu sagen, bevor ihr den Film in Argentinien zeigen wollt oder irgend sowas, wo natürlich dann ein Besuch bei Union Berlin nicht mehr geht oder irgendwie sowas, sondern wo Anpassungen notwendig sind, da wäre es vielleicht gut, wenn wir irgendwie jetzt erstmal in die Situation kommen, dass wir gucken, wie wird Film Teil 1 insgesamt, sodass wir rechtlich da, ich will nicht sagen, ein Druckmittel hatten, aber immer so eine Situation hatten, dass wir gesagt haben, hier hört mal zu, wenn das so in die Richtung geht, dann ist das nicht mehr das, womit wir uns so identifizieren können und was wir wollen. Und wir haben da Hochs und Tiefs gehabt, sage ich mal so vorsichtig, sind jetzt am Ende, steht ein Ergebnis, mit dem wir uns voll und ganz identifizieren können. Aber das war natürlich schon auch zwischendurch schwierig, wobei da weniger oder der Gelassenste in diesem ganzen Prozess tatsächlich Marc Rotemund war. Ja.
Ah, okay.
Den man, wenn man ihn jetzt mit seiner sonoren Stimme, wenn er dann so auftritt dort so, oder als wir ihn das erste Mal kennenlernen durften, das so gar nicht vermutet, aber ein unfassbar sensibler Typ ist. Und der selbst bei Aufnahmen, die eigentlich schon im Kasten waren, die wir dann später gesehen haben, wo wir gesagt haben, das geht nicht, tut mir leid, das geht gar nicht, der gesagt hat, alles klar, habe ich verstanden. Und ich sage, ja, wie willst du das lösen? Und jetzt, ja, jetzt bleib mal ruhig, Mirko. Also das ist jetzt nicht so, dass so ein Film dann 1:1, da ist noch Schnitt und da kommt noch viel, wir regeln das. Und ich konnte, ich hatte da so große Sorgen, ob man das wirklich noch irgendwie so geregelt kriegt. Und da hat es geregelt gekriegt. Ja, hier mal eine Nachvertonung, da nochmal ein Schnitt, da nochmal dies. Das so zurechtgepackt, dass das rund um einen Film ist. Selbst das Ende wurde nochmal angepasst. Auf, nicht allein auf unseren Wunsch, aber mit auf unseren Wunsch, dass wir gesagt haben, das Ende ist eigentlich noch nicht stimmig so oder das passt so nicht. Und uns wurde immer zugehört. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel gewesen. Und das zieht sich jetzt auch durch, wenn ich jetzt so diese Marketing-Termine, die wir dann auch zum Teil mit Agenturen oder so haben, die Leute hören uns zu, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Jetzt ist allen klar, ja, okay, Moment mal, diesen Film Jason, den gibt's ja wirklich, weil natürlich auch bei diesen Terminen gegebenenfalls wieder, wenn es dann darum geht, ja, hört mal zu und dann läuft das so. Dann fahrt ihr werdet ihr dort mit dem Auto abgeholt und fahrt zum roten Teppich. Sagt der GC, nein, ich fahre zu keinem roten Teppich. Das funktioniert nicht. Also dann, ich kann nebenher laufen, wenn ihr wollt oder so. Ja, also so diese ganzen, es verschmelzt also so dieser reale Jason mit diesem Film-Jason so in diesem ganzen Prozess. Das ist einfach wunderschön. Und ich glaube, der große Schlüssel, um das zum Ende zu bringen, ist, Leute haben uns zugehört und haben verstanden, okay, denen geht es nicht darum, irgendwie sich wichtig zu tun, sondern die haben tatsächlich da teilweise handfeste Argumente, wo es nicht nur um Trotz, wir wollen das, sondern wo es darum geht, Autismus sauber zu erklären, vernünftig zu erklären oder halt auch in Verbindung mit der Persönlichkeit Jason Dinge richtig und vernünftig darzustellen. Das ist echt gut gelungen dann am Schluss. Ja.
Ihr habt das jetzt schon angesprochen, Jason, auch im Podcast, wenn ihr über Autismus sprecht, ist es ja so, dass du immer wieder darauf verweist, auch für Leute, die vielleicht neu dazukommen, dass Autismus jetzt halt nicht, also natürlich ist auch ein gebrochener Knochen immer unterschiedlich, aber dass Autismus eben ein Spektrum ist und dass, wenn du über Dinge auch sprichst, die aus dem Autismus herauskommen, dass das nicht bedeutet, dass das für andere AutistInnen genauso sein muss. Was hast du denn so für ein Gefühl oder was würdest du sagen, wie kann man sowas für einen Film lösen, also eben genau das auch zu zeigen, dass das eben eine Variante oder eine persönliche Ausprägung ist, aber dass es eben nicht für alle deckungsgleich so sein muss.
Also erstmal ist es ja kein Film über Autismus, sondern erstmal nur über mich. Mhm. Und deswegen versteht es, denke ich, irgendwie auch von selbst, dass es doch um meine Persönlichkeit geht und nicht um Autismus als Diagnose insgesamt. Wir haben das so ein, um es nochmal klarer zu stellen, also erstmal ist es wichtig, dass der Film an keinem Punkt überhaupt den Eindruck erweckt, irgendwie für alle AutistInnen zu sprechen, sondern dass halt klar ist, es geht um mich. Und ich denke, das ist auch klar, weil es wird ja unsere Geschichte gezeigt. Um es noch unmissverständlicher zu machen, haben wir, gibt es relativ zu Beginn ein Diagnosegespräch in dem Film, wo das eben auch nochmal der Fokus drauf gesetzt wird, wo Autismus nochmal kurz erklärt wird und wo die Fakten halt auch nochmal klargestellt werden. Also ich denke, das ist unmissverständlich jetzt.
Mhm. Wir haben über die Familienvereinbarung schon gesprochen. Inwieweit hat die denn auch eine Rolle gespielt, wenn ihr zu Hause, ihr musstet das ja zu viert entscheiden, ob es diesen Film geben wird, weil das ja auch nicht nur ein Film über euch zwei, sondern letztlich über die ganze Familie ist, auch wenn ihr natürlich im Fokus steht.
Ja, es funktioniert wie immer nach dem Mehrheitsprinzip. Es wird letztlich abgestimmt. Und natürlich funktioniert es nur, wenn alle so mit ihrer Darstellung einverstanden ist. Und am Ende waren jetzt alle mit ihrer Darstellung einverstanden.
Musstet ihr bei den beiden anderen Überzeugungsarbeit leisten, sich überhaupt erstmal auf das Projekt einzulassen, oder war die Lust da?
Nee, Überzeugungsarbeit eigentlich nicht. Es war allen irgendwie von vornherein, also A hat meine Frau Fatima, die hat das ähnlich unernst genommen wie ich zu Beginn, hat gesagt, ja, das wird so irgendwie im Sande verlaufen. Die ist hellhörig geworden, als so die Cast-Zusammenstellung begann. So, da hat die Dimension so einordnen können. Und ähnlich ging es mir ja eigentlich auch, dass ich erst da eigentlich verstanden habe, wohin die Reise geht. Lani weiß ich noch, dass die sehr traurig war über ihre dann doch sehr kleine Rolle, weil Lani ist im Film, glaube ich, ein Jahr alt und hat genau eine kurze Sprachrolle, nämlich oder irgendwie sowas. Das fand sie dann doch etwas wenig. Ich fand es trotzdem schön, weil auch das etwas war, was ich dem Richard mit auf den Weg gegeben habe, dem Drehbuchautor, dass ich gesagt habe, das ist mit meiner Tochter, das tut mir ein bisschen weh, weil sie dann, wenn der Film kommt, auch im Alter ist, wo das vielleicht für sie so ein bisschen schwer ist, so diese riesige Aufmerksamkeit für ihren Bruder, während sie eigentlich innerhalb der Familie, zumindest für meine Frau und mich, eine riesige ungewollte Verantwortung hat oder Rolle erfüllt, nämlich so diese Fee, die so ständig die gute Laune verbreitet und einfach unglaublich viel Spaß macht. Und ich habe zu Richard gesagt, Mensch, wenn es uns irgendwie gelingen würde, zu zeigen, wie sie diese Freude in unserem Haus versprüht. Und trotz der kurzen Szene ist es, glaube ich, ganz gut gelungen, sie da irgendwie so ein bisschen zu zeigen. Und alles andere muss man dann vielleicht entweder in Teil 2, 3, 4, 5, der dann irgendwie Wochenende Berlin heißt oder irgendwie sowas, das muss man dann schauen.
Ja. Ein Thema, das ja neben dem Fußball für dich, Jason, sehr, sehr wichtig ist, ist Wissenschaft. Du hast eine Zeit lang schon relativ früh angefangen, einen Blog zu betreiben, den Spektrographen, der mittlerweile ruht.
Er ist eingegliedert worden in Wochenendrebell.
Genau, also es ist kein eigener Auftritt mehr. Du hast das Projekt am Schülerforschungszentrum gehabt, du hast das Buch Traumschiff Erde geschrieben, die Forschung zur Chaosphysik, du bist auch ausgezeichnet worden für dein Projekt. Kommt davon auch was im Film vor oder konzentriert ihr euch komplett auf die Fußballgeschichte?
Nein, davon kommt tatsächlich auch was im Film vor. Es geht auch um meine Forschung im Forschungszentrum. Es geht tatsächlich um die Geschichte, wie ich im Forschungszentrum angefangen habe. Das war auch eine recht lustige. Die hat es tatsächlich auch relativ originalgetreu in den Film geschafft. Ich denke, es ist klar, man kann nicht mein gesamtes Forschungsprojekt in seiner Realität ist definitiv zu langen Zeitraum und auch zu komplex, um es in dem Film zu erklären. Aber es gibt in dem Film so einige wissenschaftliche Monologe, die ich so halte, die ich auch selbst geschrieben habe tatsächlich. Und mein Mentor kommt in dem Film vor am Forschungszentrum. Ich bin auch in einer veränderten Rolle. Also die Wissenschaft spielt dort auch eine Rolle in dem Film.
Ich kann mir vorstellen, dass dir das wahrscheinlich auch wichtig war, oder?
Schon, ja, weil es halt einfach ein Teil so der Geschichte ist und weil es dann ja auch in Verbindung steht mit diesen ökologischen Auflagen in der Familienvereinbarung, die im Film ja auch eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass ich mir die praktisch ausdenke, sondern das sind ja eigentlich bin ich ja nur der Kommunikator in dieser Rolle, der halt die wissenschaftlichen Ergebnisse umwandelt in Handlungen, die jetzt zu passieren haben. Und dass das eben diesen naturwissenschaftlichen Background hat, fand ich wichtig zu erwähnen, ja.
Eine Geschichte, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die ich aber gerne zum Ende hin noch adressieren würde, ist, wir haben schon gesagt, ihr habt das Buch geschrieben, ihr seid mit dem Buch auf einer sehr, sehr langen Lesereise gewesen und ihr habt Geld gesammelt für die Neven Subotic Stiftung und Geld gesammelt hört sich dann immer so an, als hätte man irgendwie so einen Topf mit ein paar hundert Euro, was auch wundervoll ist, aber vielleicht könnt ihr zu der Dimension mal noch ein bisschen was erzählen und vielleicht könnt ihr auch mal noch was dazu sagen, ob es auch Möglichkeiten für euch geben wird, über den Film weitere Einnahmen zu generieren.
Es ist ja schon durchgeschieden, dass Papsi so eine gewisse Tendenz zu unüberlegten Versprechen hat, deren Dimension er falsch einschätzt. Und das war eigentlich tatsächlich auch der Ursprung dieses Projekts. 2014 gab es ein weiteres Versprechen, das er gegeben hat. Und zwar war das Versprechen, dass die Welt, bis er einmal nicht mehr da sei, definitiv besser sei als aktuell, also als 2014. Weil ich 2014 große Probleme damit hatte, mir vorzustellen, wie ich einmal alleine in dieser Welt klarkommen sollte. Und Papsi hat sich offenbar ja nicht so ganz viel Gedanken darüber gemacht und gemeint, ja, sie wird schon besser sein bis dahin. Und jetzt, 2023, 9 Jahre danach, können wir ja relativ sicher sagen, dass das von alleine so nichts wird. Und das habe ich dann auch tatsächlich 2016 Papsi darauf hingewiesen, als es dort zu den Wahlen in den USA kam und der Brexit und die neuen Temperaturextreme. Und ich war, wie hast du dir das vorgestellt? Also läuft das immer noch so, wie du dir das gedacht hast? Oder sollten wir vielleicht nicht mal drüber nachdenken, was man da so machen könnte? Und Papsi musste dann zugeben, dass er das so auch nicht vorhergesehen hat. Und dann meinte ich, ja gut, es ist nur ein Versprechen. Versprochen ist versprochen. Versprechen sind heilig. Das heißt, du darfst dich auch nicht irren, sondern dann müssen wir jetzt eben zusammen was dafür tun, dass das Versprechen so wahr wird. Und ich habe praktisch dann den Plan dafür aufgesetzt, mit Papsis Zustimmung. Er unterstützt mich dabei, weil er hat es ja versprochen. Und der Plan war dann eben mit dem neuen Buch, das ja zu dem Zeitpunkt in Arbeit war, damit eine Lesereise zu machen, sprich in ganz Deutschland Lesungen zu veranstalten und dort um Spenden zu bitten. Und dieser Zweck, an den die Spenden dann gehen sollten, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, wo das am effektivsten ist. Und ich bin dann eben auf die Nelson Supported Stiftung, die heute Welfare heißt, gestoßen. Erstmal, grundsätzlich geht es dort um die Wasser- und Sanitärversorgung in Ostafrika. Aktuell sind das Äthiopien, Tansania und Kenia. Und Wasser ist einfach dort der Schlüssel, weil es eine sehr zentrale Rolle spielt und weil es erstmal ja so das Element ist, also es ist eigentlich kein Element, aber es ist so der Stoff, den wir alle brauchen, um zu überleben. Es ist so das Grundlegende, es ist so das Fundamentalste. Wenn man sich fragt, wo will man eigentlich anfangen auf dieser Welt, wenn man sich so anguckt, dann muss man eigentlich bei Wasser anfangen. Mhm. Und hinzu kommt ja noch, dass diese Wasserversorgung durch die Klimakatastrophe noch schlimmer wird. Wasser hängt zusammen mit der verunreinigte Wasser hängt zusammen mit der Ausbreitung von Krankheiten. Wassermangel hängt zusammen mit der Geschlechterungerechtigkeit, die es dort gibt, weil eben durch die mangelnde Sanitärversorgung in den Schulen, selbst wenn Brunnen gebaut sind und Kinder grundsätzlich zur Schule gehen könnten, weil sie nicht den ganzen Tag Wasser holen müssen, würden eben immer noch definitiv die menstruierenden Personen ausgeschlossen, die gar nicht zur Schule gehen können, weil es dort einfach keine sanitären Anlagen gibt. Und deswegen ist eben wichtig, Brunnen und sanitäre Anlagen zu bauen, um sehr viele Probleme auf einmal zu lösen. Und deswegen haben wir uns für diesen Zweck dann eben entschieden, in Verbindung damit, dass bei der Welfare-Stiftung eben 100% des Geldes ja praktisch weitergegeben werden an die Projekte, weil Nevin ja die Verwaltungskosten trägt. Genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden. In Berlin, nach unserer ersten Lesung, die wir dort gemacht haben, hatten wir dann einen niedrigen dreistelligen Betrag, also 100 irgendwas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
173,10 €.
Ja. Und nach der Lesung habe ich dann bekannt gegeben, auch in Anwesenheit von ein paar JournalistInnen, dass wir jetzt so lange lesen werden, bis wir mindestens so lange lesen werden, bis wir 10.000 Euro zusammen hätten. Und das haben wir dann getan. Wir sind dann von Stadt zu Stadt und haben überall gelesen. Wir haben an sehr vielen verschiedenen skurrilen Orten gelesen, im Stadion, am Bahnhof, im Pfarramt, also überall. Bis wir dann die 10.000 irgendwann geschafft haben und ich erneut ein neues Ziel verkündet habe, 25.000. Und auch das haben wir dann eben irgendwann geschafft. Dann habe ich 50.000 verkündet. Und jetzt tatsächlich vor kurzem wieder in Berlin, am selben Ort, wo wir unsere erste Lesung gemacht haben, am 23. Juni 2023, an meinem 18. Geburtstag also, habe ich mir dort gewünscht, als Geburtstag eine Lesung zu machen mit dem neuen Buch, also mit Teil 2 praktisch. Und also symbolisch aufgeladener geht es dann nicht, weil wir genau an dem Ort dann auch die 50.000 tatsächlich geschafft haben und ich an diesem Ort dann die 100.000 verkündet habe. Und das bringt uns dann zur Frage, wie das mit dem Film läuft. Wir wollen eben durch den zweiten Teil des Buches, der ja sich zum Teil mit dem Film überschneidet, der also Dinge erzählt, die im Film erzählt werden oder sie erweitert oder erzählt, wie das eben tatsächlich war, wollen wir eben das 5 Euro pro Buch, das wir verkaufen können, an die Stiftung gehen. Und vielleicht schaffen wir damit schon die 100.000. Wenn wir damit nicht die 100.000 schaffen, dann noch andere Ideen über den Podcast etwa oder über einen Shop, an dem wir gerade arbeiten, einen Wochenendrebellen-Shop. Also wir werden die 100.000 definitiv schaffen. Und wenn wir dann, also 100.000 würde bedeuten, in etwa 2.000 Menschen, die dann eben diesen Zugang zu Wasser- und Sanitäranlage haben. Und wenn wir dieses Ziel dann erreicht haben, dann schauen wir weiter. Es wird ja nicht funktionieren, wenn wir einfach immer nur linear das Spendenziel erhöhen, weil so wäre man noch sehr viele Jahre unterwegs, glaube ich, bis die Welt tatsächlich eine bessere ist als 2014. Das heißt, dann stehen die nächsten Pläne an, aber das schauen wir dann zu gegebener Zeit.
Das schauen wir dann zu gegebener Zeit, scheint mir sowieso so ein bisschen das Motto zu sein, auf das ihr euch mittlerweile eingegroovt habt, also ein Großprojekt nach dem anderen. Ich finde es immer wieder total beeindruckend, selbst wenn ich ja so in meinem, ich sag mal, Social-Media-Alltag die meiste Zeit von den Dingen mitbekomme, die ihr macht, auch ausführlich sich mit euch drüber zu unterhalten. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das die mit Abstand längste Folge ist, die wir jeweils hatten bei Flutlicht an. Wir können das ja dann aber auch darauf schieben, dass ihr eben zwei Personen seid und dass es dann eine ganz spezielle Folge geworden ist einfach. Ich könnte trotzdem noch 1 bis 2 Stunden mit euch weitersprechen. Ich würde an der Stelle aber mal einen Cut machen und euch vielleicht abschließend fragen, mit was für Worten würdet ihr die HörerInnen ins Kino schicken? Mit was für einer, was würdet ihr ihnen vor dem Film vielleicht noch sagen?
Ich glaube, der Film spricht eigentlich für sich. Also seid natürlich schön aufmerksam und hört mir gut zu, wenn ich dort spreche. Und ansonsten kann man, glaube ich, nur viel Spaß wünschen.
Mit welchen Worten? Oh Gott. Also mir fallen da, also es gibt, ich glaube, es gibt so Bereiche, wo es dann wirklich schwierig ist, Worte zu finden für das, was man dann dort erleben darf. Und ich habe natürlich schon auch nochmal irgendwie so eine Perspektive oder einen Blickwinkel auf diesen Film, der für viele andere gänzlich uninteressant ist. Mhm. Also ich sehe natürlich immer dann irgendwie die reale Szene parallel einherlaufen, die für viele so, ja, es interessiert mich ja dann in dem, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass der Film auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen doch schon recht viel leisten kann. Also ich denke, dass er, ich will ihm da nichts aufladen oder so, aber ich glaube, dass man schon ein Verständnis für das Thema Autismus entwickeln kann, auch allgemeingültiger schon so ein bisschen. Ich glaube, man so, dass dieses Thema Mental Load, Care-Arbeit etwas ist, was im Film schon auch, also die Streits, so wie Jason die wissenschaftlichen Dialoge geschrieben hat, haben meine Frau und ich unsere Streitszene zum Beispiel selber geschrieben, weil die in der ersten Drehbuchversion war, nee, so streiten wir nicht, wir streiten eigentlich eher so, ja. Sodass da zumindest das etwas ist, wo Leute vielleicht rausgehen und sagen, ja guck mal, das ist doch auch zum Teil wie bei uns und das vielleicht irgendwie so ein bisschen zu Diskussionen fallen lässt. Ich glaube, dass jeder Fußballfan reingehen kann, einfach wegen fantastischer Stadionszenen. Also das ist schon etwas, was mich am meisten überrascht hat, weil ich damals eigentlich gedacht habe, naja, so eine Stadionszene, die drehen die dann auf dem Sportplatz bei uns um die Ecke oder irgendwie sowas mit ein paar Komparsen, aber dass da so viele mit Unterstützung der DFL so viele echte Stadionaufnahmen und im Stadion auch gedreht wurde, das ist sicherlich außerordentlich gelungen. Und ich glaube, dass es halt insgesamt etwas ist, dass sich sowohl die wiederfinden, die uns schon sehr, sehr lange begleiten, dass die so ein paar Momente haben werden wie, aha, ja, da erinnere ich mich dran oder irgendwie sowas, aber halt auch trotzdem der Film, trotz der Verdichtung, trotz der Herausforderungen, die sich dort so insgesamt ergeben, etwas ist, wo wir uns verdammt gut wiederfinden, so. Und das ist etwas, wo ich schon, wie gesagt, zwischendurch so meine Zweifel hatte. Ist das etwas, wo ich sage, das geht oder das wird einigermaßen in Ordnung sein oder so. Aber es ist halt echt verdammt gut geworden. So. Also wir sind da sehr, sehr fein mit. Und wenn man dann so die Besetzung nimmt, ich meine, über Florian David Fitz brauchen wir nicht sprechen. Das ist, ich habe ihn letzte Woche aus Versehen das Schalke 04 des Schauspiels genannt. Ich meinte das ganz anders, als es bei ihm angekommen ist. Das werde ich auch, das muss ich irgendwann nochmal ganz in Ruhe klären. Aber Joachim Krohl natürlich ganz, ganz toll.
Das habe ich mich gefragt. Wie erklärt man seinem Vater, dass er von Joachim Krohl gespielt wird, ohne dass der vom Sofa fällt vor
Begeisterung? Völlige Begeisterung. Also mein Dad ist ja eigentlich auch Fortuna Düsseldorf-Anhänger. Und als dann damals die Rückmeldung kam und sagt, wir sind jetzt am Cast deines Papas dran, wie wichtig ist es denn, dass der dann Fortuna Düsseldorf-Fan ist? Und mein Dad dann so, nee, das ist eigentlich völlig egal. Es kann ja sein, dass Joachim Krohl nicht unwichtig war. Er gesagt, also ich ziehe kein Schalke-Schal an oder irgendwas, das weiß ich nicht. Das konnten wir noch nicht klären, weil Joachim Krohl tatsächlich derjenige vom Cast ist, der Einzige, den wir noch nicht persönlich kennenlernen konnten jetzt bisher. Aber auch Eileen Tetzel, die dann mit Fatime direkt hinsichtlich Outfit, Optik etc. so ganz viele Dinge besprochen hat und die wir letzte Woche getroffen haben, gesagt, Mensch, du siehst wirklich genauso fertig aus, wie Fatime damals aussah. Ja. Das haben die sehr, sehr gut abgestimmt. Aber die große Bombe, und deswegen sollte man in jedem Fall ins Kino gehen, ist, glaube ich, Cecilio bzw. Cito Andresen, der den Jason spielt. Mit dem wir uns, mit der gesamten Familie, die wir immer wieder besuchen, wenn wir in Berlin sind. Wir waren jetzt diese Woche rund um den Pressetag mit denen den ganzen Tag unterwegs, den Tag zuvor. Und der einfach Jason in einer Art und Weise spielt, dass, als Jason die ersten Casting-Szenen sah, er sofort wieder wütend auf mich war, weil er ja sofort wieder in dieser Szene drin war. Und Cito ist, glaube ich, eine absolute Wucht, sodass selbst diejenigen, die sagen, ich kann mit dieser Geschichte Wochenendrebellen wenig anfangen, sollten ins Kino gehen, um Cito Andresen zu sehen, weil das the next big star, I'm sure.
Sehr, sehr schön, ihr beiden. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dem Film ganz viel Erfolg und dem zweiten Buch und allen weiteren Projekten, die ihr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch angeht. Vielen, vielen Dank für euren Besuch.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Und euch, liebe HörerInnen, danke ich für eure weiterhin so liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ich möchte an der Stelle auch mal dem Stefan Moser danken, der von Tag 1 an diesen Podcast mit mir gemeinsam betreut, und Andreas Thies, der ihn seit dieser Saison schneidet und der für die Folge heute sicherlich durch unsere Aufnahmesituation vor ganz besondere Herausforderungen gestellt wurde. Also vielen, vielen Dank auch dem Team im Hintergrund. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.